Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Zuhörer, an diesem fantastischen, wunderschönen, energiegeladenen, aufreibenden und aufregenden Tag. Es ist ein denkwürdiger Tag heute, ein Generationen-Event. Wann haben wir es denn schon einmal, dass eine neue Nintendo-Konsole in einer großen Direct angekündigt war? 8 Jahre ist das Ganze das letzte Mal her, dass wir live dabei sein durften. Die Directs haben sich mittlerweile richtig toll etabliert und konnten richtig toll zeigen, wie wichtig sie geworden sind. Und jetzt war mal wieder soweit. Die Nintendo Switch 2 hat eine eigene Präsentation bekommen und die dürfen wir uns heute anschauen. Und da wollen wir ein kleines bisschen drüber sprechen, und zwar ich und der Patrick. Hallo.
Aber hast du mal auf die Uhrzeit geguckt? Es ist kurz vor Mitternacht. Du kannst ja jetzt hier nicht so den Silvesterabend abschießen, wo alle sich freuen. Ich bin müde, aber ich will gerne mit dir drüber reden. Und ich bin seit heute Morgen um, oh Gott, 7 Uhr wach und es ist jetzt um 12. Also Mitternacht. Aber wir haben so viel jetzt auch nach der Nintendo Switch Direct rausgefunden,
ja,
dass ich mir einfach mal gesagt habe, oder wir jetzt spontan gesagt haben, wir müssen das jetzt alles bereden, bevor wir wieder die Hälfte vergessen.
Ja, genau, dass man das nochmal jetzt kompakt hat. Jetzt sind die Eindrücke auch noch frisch. Und es kann sein, dass man über das ein oder andere morgen vielleicht anders denkt. Bei mir hat sich jetzt im Laufe des Tages schon gewandelt, dass ich eine Sache jetzt wesentlich kritischer sehe. Bei der Direct war ich halt im Überhype. Und das wäre vielleicht so die erste interessante Frage. Wie war so nach der Direct so dein erster Eindruck? Wie war so dein Gefühl? Welche Wertung hattest du quasi so im Hinterkopf?
Also ich muss ja erstmal ein bisschen runterfahren, denn ne? Es war schon eine krasse Direct mit krassen Spielen, krassen Ankündigungen auch von Drittherstellern. Alles AAA, muss man dazu sagen. Außer Silksong kam ganz kurz vor. Und der Rest war ganz groß. Aber ich glaube, Silksong von der Switch 1 auf die Switch 2 zu portieren, sollte jetzt, glaube ich, nicht der Riesenaufwand sein.
Nee.
Vor allem, weil ja offensichtlich ein technischer Layer besteht, das auch relativ einfach umzusetzen. Aber ansonsten waren das halt relativ große Spiele. Und ich habe mir so gedacht, boah, also Third-Party-Support ist auf jeden Fall da. Die Third-Partys haben anders als zu GameCube-Zeiten zum Beispiel richtig Bock auf Nintendo. Und vor allem, was mir auch aufgefallen ist, gerade bei den Third-Partys ist es, dass jetzt die Leistung einer Konsole auch da ist, die es ermöglicht, relativ schnell die Spiele umzusetzen, auch wenn sie auf anderen Konsolen erscheinen. Aber das besprechen wir ja sicherlich noch. Ansonsten, von Nintendo-Seite war ich ehrlich gesagt so halb, ehrlich gesagt. Also erstmal Mario Kart, zum Glück ist das Spiel fertig und die haben uns wirklich zu dieser komischen Vorschau-Direct oder dieser komische Trailer da, was sie da angezeigt haben, haben sie uns im Grunde genommen wirklich eine Beta gezeigt Mario Kart. Es sah viel tiefer aufgelöst aus, die Charaktere sahen unfertig aus und stretched aus und jetzt hat man wirklich mal gesehen, was sie damit vorhaben. Und es ist nice. Es ist ein gutes Mario Kart. Es nennt sich Mario Kart World und nicht Mario Kart 9, weil ich glaube, dann wäre es ja auch wieder mal an dem Punkt, wo wir sagen, okay, es ist ein weiteres Mario Kart. Aber dieses Mal haben sie das komplette Konzept auf den Kopf gedreht. Und die zweite große Ankündigung, die nehme ich jetzt erstmal voraus, können wir uns gleich noch drüber unterhalten, ist Donkey Kong Bonanza. Bonanza?
Ja, Bonanza.
Bonanza, genau. Und aber genau da muss ich so einhaken, so ein bisschen, warum ich sage 50-50 und noch wegen einem zweiten Grund, aber auf den werden wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen. Wie fandest du sie denn?
Ich bin sofort mit einem 10 von 10 Gefühl rausgegangen. Das lag aber nicht nur an den Nintendo-Ankündigungen. Mario Kart möchte mich anschließen. Ich habe mich mega gefreut, weil ich war super im Skepsis-Camp. Ich habe halt die ganze Zeit gedacht, Mario Kart, bitte was anderes, bitte was Neues, bitte nicht einfach nur wieder Mario Kart 8. Also ich habe keinen Bock mehr auf einfach nur Mario Kart 8. Und ich war halt so happy zu sehen, dass es so gut aussieht. Und ich bin jetzt noch umso überzeugter, dass die Direct damals nie geplant war und nur wegen der Leaks gemacht wurde. Die war ja so viel dämlicher als all das, was wir hier zu sehen bekommen haben.
Und sie war so schlecht.
Ja, die war so schlecht. Ja, sieht man jetzt halt auch, wie hübsch dieses Spiel ist. wie groß es aussieht. Und ja, mit diesem K.O.-Modus, mit diesem Death Race-Modus und dann noch der Free-Modus, dass du einfach rumfahren kannst, Open-World-mäßig, Open-Zone-artig. Wir wissen noch nicht genau, wie viel man dann machen kann. Ich hoffe natürlich auf sehr viel Beschäftigung, dass man also nicht nur rumfährt, sondern dass man mit Sinn rumfährt. Sieht aber im ersten Moment so aus. Und ansonsten sieht man ja so viele Kleinigkeiten. Man kann irgendwo rumgrinden, man kann sich individualisiert ankleiden, man kann irgendwie Walljumps machen, also jede Menge Blödsinn. Und ich glaube, das wird ein sehr, sehr spaßiges Spiel und es sieht einfach großartig aus. Also von dem Spiel war ich direkt schon mal komplett eingenommen und war da schon mal direkt in absoluter Hype-Stimmung. Und da ist ja dann noch so viel passiert in der Show, ne?
Ja, es ist in Haufenweise passiert, aber zu Mario Kart 8, Alter, ich bin die ganze Zeit auf dem Mario Kart 8-Trip, weil man das jetzt so lange Zeit gewöhnt ist, zu Mario Kart World, die haben die Motorradanzüge verändert. Die sind jetzt viel weiter. Okay. Naja, jedenfalls, ich wollte es nur mal erwähnt haben. Jedenfalls, also Mario Kart World hat mir auch richtig gut gefallen, vor allem, weil wir jetzt seit 2013 Mario Kart 8 hatten. Ja. Alter, das sind 12 Jahre fast. Alter, ja. Und ich konnte es einfach nicht mehr sehen. Es ist so erstaunlich, dass sich dieses Spiel so langfristig verkauft hat. Und deswegen bin ich froh, dass sie jetzt wirklich viel Entwicklungszeit in den neuen Teil gesteckt haben.
Ja, ja.
Und jetzt nochmal zu den technischen Details. Im Vergleich zur Nintendo-Show-Präsentation, zur ersten Nintendo-Präsentation, es sah halt technisch halt viel ausgereifter aus. Die Auflösung war höher, die Charaktere waren detailreicher, die Strecken und die ganzen Features und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich ganz froh. Ich freue mich auf das Mario Kart. Einfach, weil es mal jetzt was komplett anderes ist. Ne? Da bin ich gespannt, was sich Nintendo noch so einfallen lässt. Aber ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, es war noch viel mehr. Und da hast du ja sicherlich schon was im Kopf.
Naja, ich meine, ob man jetzt so durchgehen soll, wie es gezeigt wurde. Sie sind ja nach Mario Kart, haben sie ja erstmal kurz auf die Pause gedrückt. Wir haben drei Menschen gesehen, die das Ganze vorgestellt haben, die wir so, glaube ich, noch gar nicht kannten. Auf jeden Fall, wir haben nicht die üblichen Gesichter gesehen. Es hat sich leider kein Präsident gezeigt, kein Doug Bowser. Was ich im Nachhinein ein bisschen sad finde, weil Satoru Iwata hätte uns definitiv damals begrüßt und uns gedankt für die Treue. Ja. Kurokawa ist das, der will sein Geld, aber auch ja kein Doug Bowser und ich weiß nicht genau, wie sie hießen, die sonst die Shows gemacht haben, aber das finde ich by the way nicht schlimm. Die drei wirkten sehr sympathisch, vielleicht ein bisschen jünger, ein bisschen frischer Wind drin und das war ja jetzt im Endeffekt auch nicht schlimm, ist dir nur aufgefallen, aber die sahen ganz nett aus. Und dann ging es ja erstmal um die Switch. So, und da haben wir ja als erstes, haben wir ja das Feature bekommen, wir haben Gameshare gesehen, wir haben dieses Game-Chat gesehen und dann wurde die Konsole selber nochmal gezeigt, vom Aussehen her, also mit Controller und allem drum und dran. Und Game-Chat war, glaube ich, das Erste, was wir gesehen haben. Das heißt, wir haben jetzt den C-Button gesehen und ja, wenn du damit kannst du dann quasi einen Game-Chat steuern. Das heißt, du kannst jetzt mit einem Mikrofon mit den Leuten quatschen. Wir haben da einen aktiven Voice, der anscheinend ganz toll, haben sie gezeigt, die Geräusche filtern kann im Hintergrund. Und dann hat man auch noch gesehen, wie unten halt mehrere Leute dann angezeigt wurden. Sah sehr aus wie bei Discord, wie so ein Discord-Call. Und dann haben wir noch die Kamera gesehen und so halt gewisse Features. Diesen ganzen Bereich, also diesen ganzen Abschnitt mit diesem Game-Chat, wie hat der auf dich gewirkt?
Durchwachsen, muss ich sagen. Also es ist, komme ich natürlich wieder sehr von der technischen Seite. Ich weiß, dass da ein Nvidia-Chip drin ist. Das heißt, man wird auch aktuelle Techniken von Nvidia benutzen, wie zum Beispiel Nvidia Broadcast und so weiter und so fort. Das benutzen viele Streamer mittlerweile. Da kannst du wirklich neben dem Mikrofon stehen und dann hämmern. Aber ich finde es halt ein bisschen eigenartig, dass der Controller nicht das integrierte Mikrofon hat. Mhm. Weil, ich sag's mal so, je nach Raum und so weiter und so fort, sitzt du ja relativ weit weg von der Konsole. Wenn du dann noch so, wie in dem Trailer präsentiert, deinen Assi-Kumpel hast, der sich denkt, ey, der telefoniert gerade, ich mach jetzt mal den Mixer an, dann wird es halt schwierig. Also je nachdem, wie weit man von dem Mikrofon entfernt ist, könnte ich mir vorstellen, da wird es dann halt ein bisschen oll. Ich meine, AI-Algorithmen, und das wurde in der ganzen Präsentation nicht erwähnt. Es wurde kein einziges Mal AI erwähnt. Aber du siehst, dass die Nintendo Switch 2 technisch auch auf AI basiert. Also erstmal erkennt sie Stimmen und kann das offensichtlich rausfiltern. Vielleicht ist das Mikrofon integriert in der Konsole auch gut genug für sowas. Das werden wir dann sehen. Das müssen wir dann sehen, wenn die Konsole da ist.
Wenn es halt im Controller wäre, hätten wir Probleme, wenn du mit Joy-Con spielst, ne?
Ja, da wird es dann halt schwierig, ein Mikrofon zu integrieren. Aber dann hätte man ja noch eine Alternative gehabt und hätte es immer noch in die Konsole integrieren können. Aber ich denke mal, das ist alles eine Kostensache, die wir einfach da sehen. Aber es ist interessant zu sehen, was sie alles integriert haben. Dieses Game Chair fand ich mega nice,
ja,
dass
ja,
du einfach
das
sagen
klar.
kannst, okay, du capturest dir das von deiner Switch 2 auf deine Switch 1 und dann spielst du das über Cloud. Finde ich eigentlich eine nice Sache. Und damit kann man natürlich auch, denn wenn man in einer Familie ist, das Ganze quasi noch ein bisschen die Switch 1 pushen, die jetzt offensichtlich nicht günstiger wird, aber darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen.
Ja, der Unterschied ist ja auch noch groß genug.
Ja, das, wie gesagt, zu den Preisen kommen wir noch. Ja. Aber das ist so eine Sache, finde ich eigentlich ganz cool, weil Nintendo kann jetzt im Grunde genommen die Switch 2, mein Gott, ich komme auch schon ganz durcheinander, die Switch 1 immer noch für einen günstigen Preis für Familienmitglieder verkaufen, solange einer eine Switch 2 hat.
Ja.
So, und dann kannst du das da sharen und das finde ich ganz nice. Mhm. Das, was ich ein bisschen weird fand und was, wo ich dann so auf den ersten Blick so dachte, so technisch, ach du Herr Jemine, war die Kamerafunktionalität mit dem Faces da drin. Auch hier kommt AI zum Einsatz, denn die Kamera kann offensichtlich vier Leute auf einem Bild unterscheiden und die Gesichter dann einzeln ausschneiden. Aber die Spielvorschau von den anderen Leuten, holy, also das, was war denn das?
Ja.
5 Frames?
Es war sehr ruckelig, aber ich habe ja eben auch schon quasi die Frage gestellt, ich weiß ja selber, was so ein PC manchmal frisst oder auch so ein Discord-Call, wenn halt Spiele gestreamt oder gerestreamt werden. Deshalb so quasi die Frage, ist es realistisch zu erwarten, dass die 4 Vorschaubilder da unten auch flüssig laufen?
Also, du kannst es verschieden machen, natürlich. Also, Video zu dekodieren ist eine Sache. Wenn wir den Grafikchip betrachten, der da verbaut ist, dann wird er wahrscheinlich einen Video-Encoder haben. Wir vergleichen das jetzt einfach mal mit einer ganz aktuellen Grafikkarte, mit der RTX 5090, die hat 3 Video-Encoder. Also, das heißt, da kannst du mehrere Sachen dann parallel flüssig abspielen. Wenn du davon natürlich nur einen hast, musst du die Leistung irgendwie aufteilen, das ist ganz klar. Aber ich sag's mal so, es gibt ja auch noch eine Funktion, wo du einen Spieler hervorheben kannst, wenn du gerade mal eine Pause machen willst oder so.
Ja.
Und da habe ich so gedacht, warum bleibt denn die Framerate immer noch so da? Weil dein Game wird ja im Hintergrund pausiert.
Ja, das gebe ich dir. Das fand ich auch schade, dass wenn du dir das Gameplay von jemandem groß angucken möchtest, was ja an sich cool ist, das sollte dann doch wesentlich flüssiger laufen als das, was man da gesehen hat. Aber da unten muss ich ehrlich sagen, ich finde es einfach geil, dass wenn du halt zockst ja eigentlich, dass du unten trotzdem einfach generell siehst, was sie machen, was sie treiben. Das war ruckelig. Ja. Was sind das, 10 FPS oder wie viel waren das?
Ja, wenn es hochkommt.
Ja, und ich fand es aber dafür okay, weil du halt im Hintergrund einfach siehst, was die so machen und treiben und für so ein Zusammenspiel reicht das. Aber wenn man es dann einmal groß hat, hätte ich auch gedacht, dass es dann flüssig wird. Ich finde es aber allgemein nicht schlimm, weil ich glaube, die flüssig an, also ich glaube, das wäre wahrscheinlich sehr, sehr schwierig und es muss vielleicht auch gar nicht. Nur wenn man es halt groß macht, das fand ich ein bisschen sad. Aber ansonsten finde ich dieses gesamte Feature ziemlich cool und ich freue mich über die Cam, weil ich sagte jetzt schon, ich werde garantiert irgendwann mit der Community verspielen. Dann sehe ich die Fressen der anderen. Ich selber werde dann aber Kimba in die Kamera halten und dann sieht man halt die ganze Zeit, wie Kimba in dem Körbchen liegt, während ich da die Spiele spiele oder so. Mhm. Und Kimba sieht halt sehr witzig aus in der Kamera.
Ich glaube, für Streaming ist das auch cool. Creator mit den Leuten. Ne? Auf der anderen Seite würde ich sagen, dieses Feature, das wird am Anfang genutzt, weil es ganz cool ist. Mhm. Ich erinnere mich noch an die Videochat-Funktion von der Wii U.
Ja.
Die habe ich, glaube ich, 2-mal mit einem Kumpel benutzt und dann war es vorbei. Und was ich mir allerdings vorstellen kann, weil ich bin ja jetzt in so einer Situation, ich wäre gerne in Berlin, bin aber in Baden-Württemberg. Und wenn ich mal mit einem Kumpel zusammen zocke, irgendein Spiel, weil es werden eine Menge Spiele aus älteren Generationen umgesetzt, mit Garantie, dafür ist die Leistung jetzt da. Dann kann ich mit dem mal gemeinsam zocken, sehe, wo der ist und sowas alles. Das finde ich schon ganz cool. Ja. Aber ich glaube nicht, dass dieses Feature großartig ausgewalzt wird.
Mal gucken. Ich glaube, gerade für Kids, also ich werde sie vor allem auch für die Kids holen. Ich glaube, gerade für die ist das dann einfach eine mega Gaudi, wenn die mal irgendwie zocken und dann halt die, alleine, wenn die Kamera dann halt ist. Du kannst ja allein schon mit mehreren im Raum sein. Und dann einfach, das stelle ich mir schon ziemlich witzig vor.
Ja, ja. Was ich sehr verwunderlich fand, ist doch denn ein bisschen der technische Fokus von Nintendo. Ja. Also, wir kennen das ja normalerweise gar nicht von denen, ne? Und dieses Mal haben sie geflext da mit ihrem neuen Screen, mit ihrem HDR 120 FPS Screen und dass sie bis zu 4K darstellen können. Ich dachte so, was? Das ist ja überhaupt nicht Nintendo-typisch. Ich meine, sie haben jetzt nichts erwähnt von dem Grafikchip, der da verbaut ist, oder dem Prozessor, der da verbaut ist, aber das wissen wir ja sowieso alles schon. Es ist halt spannend zu sehen, dass Nintendo dieses Mal dann wirklich, wirklich mal technische Details rausgehauen hat. Und dann ist mir auf den zweiten Blick, und deswegen bin ich immer so ein bisschen gezwiespalten, eingefallen, deswegen betone ich das so, weil ein OLED-Screen mit 120 Hertz und HDR noch mal wesentlich teurer gewesen wäre.
Ja.
Und so können sie natürlich sagen, ey, wir haben hier einen geilen LCD-Screen, obwohl ihr schon eine Switch OLED hattet. Und der kann aber das und das, ne? Und das wird wahrscheinlich noch mal wesentlich günstiger sein. Deshalb, die Switch 2 Pro-Gerüchte werden bald losgehen.
Ja, natürlich. Na, die OLED. Switch 2 OLED-Variante. Safe. Und ich freue mich schon. Richtig. Wobei, ich habe mich ja im Vorwege sehr aufgeregt über diese schwarzen Ränder, dass die zurück sind, ne? Und jetzt haben wir es ja noch mal 1:1 gesehen. Es ist halt echt so ein Mittelding, ne? Wir haben es eben noch mal gegenübergestellt. Sie sind nicht so dick wie bei der alten Switch. Aber sie sind ein bisschen dicker, gerade an der Seite, als bei der OLED-Switch. Aber ich muss sagen, ich finde, es sieht hier angenehmer aus auf der Oberfläche, weil der Bildschirm sich nicht so blöd abhebt wie bei der alten Switch. Ich finde, es sieht hübscher aus und es stört mich auch jetzt mittlerweile nicht mehr so. Aber auch, weil der Bildschirm einfach schöner sieht und weil auch im Handheld, weil einfach die flüssige Framerate einfach lecker aussieht. Aber ich muss auch sagen, ich fand den Take, das hat die ganze Direct halt mitgenommen, einen sehr, sehr schönen Vibe, dass wir hier einfach einen guten Schritt in die Moderne gehen. Und die Spiele sahen alle fantastisch aus. Wir haben durchweg gute Framerates gesehen, außer bei der einen Vorschau. Wir haben bei Metroid Prime 4 später wurde ja direkt gezeigt, dass das Spiel in 4K 60 FPS läuft oder in 1080p und 120 FPS. Und das sind schon dicke Ansagen, oder nicht? Mit denen man nicht gerechnet hat.
Ja. Ja, ja, das sind auf jeden Fall dicke Ansagen, aber das habe ich ja im Vornherein gesagt. Wir arbeiten hier mit einer wesentlich moderneren Architektur als zum Beispiel in der PlayStation 4 oder Xbox One, aber teilweise auch in der PlayStation 5. Natürlich nicht mit denselben Leistungswerten, weil wir haben hier nun mal eine Konsole, die darf sich im Dock 60 Watt gönnen und eine PlayStation 5 gönnt sich mal bis zu 350 Watt. Und das muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Da kann man natürlich noch mehr Leistung abrufen. Aber durch die Nvidia-Technik, die verbaut ist, haben wir einige coole Features, die durchaus auf so einer kleinen Konsole definitiv überzeugen können. Was man allerdings nicht vergessen darf, einige Spiele, die wir da gesehen haben, haben auch, ja, ich sag's mal so, also so, nehmen wir mal einen Cyberpunk.
Ja.
Und da hat man dann gesehen, da wurde nur das Bare Minimum von DLSS genommen. Und zwar haben wir da einfach ein hochskaliertes Bild. Und das siehst du dann auch schon wieder ein bisschen an den Haaren von Johnny Silverhand zum Beispiel, also von Keanu Reeves und auch an der Auflösung.
Yeah,
das
true.
Wirkte schon wieder ein bisschen blurry. Es gab wieder andere Spiele, die dann gestochen scharf aussehen. Die waren aber generell dann schon wieder aus einer älteren Generation. Aber ich sage mal so, wir sind mittlerweile bei einer Generation angekommen. Ich meine, wir haben jetzt 4,5 Jahre PlayStation 5 und Xbox Series hinter uns und sehen jetzt langsam aber sicher, dass die Grafik kommt, die so eine Konsole darstellen kann. Und vorher sah es einfach aus wie verbesserte PlayStation 4.
Ja.
So. Und genau darauf sattet die Switch 2 jetzt erstmal auf für die nächsten Jahre. Und dann werden wir irgendwann wieder diesen Break-Even haben und dann werden die Hersteller dann wieder mehr zu tun haben, das auch umzusetzen. Aber momentan sieht es echt noch gut aus. Auch ein Final Fantasy VII Remake, Rebirth, Remake, Reloaded, was weiß ich. Das hat auch nette Partikeleffekte und so. Sah ein bisschen blurry aus, aber ich hatte jetzt auf den ersten Blick keine großartigen Grafikdetails gefunden, die ich jetzt vermisst hätte oder ähnliches.
Und teilweise sahen die Spiele echt schön aus. Hogwarts Legacy, was man gesehen hat, Elden Ring habe ich 1000 Stunden gespielt und im ersten Moment sah es für mich genauso aus, ohne jetzt drauf mich da festnageln zu wollen. Aber ich war sehr überrascht, wie das Ganze aussah. Und es gefühlt Es war ja immer so, ja, Nintendo schließt immer gerade mal auf den Stand der Generation vorher auf. Das heißt, wir hätten jetzt gedacht, sie bringen jetzt gerade mal PlayStation 4-Grafik. Aber gefühlt ist diesmal halt der Sprung, den sie aufholen, wesentlich größer als in den ganzen Jahren davor, weil wir hier ja PlayStation 4 Pro teilweise überholen und Leistung bringen, die zwischen PlayStation 5 physisch und der anderen PlayStation 5 liegt. Also wir sind halt jetzt halt nicht so weit hinter wie sonst immer. Und das ist irgendwie schön. Nicht jetzt, weil man sich an der Technik aufgeilt, sondern weil ich fand einfach, die Spiele sahen einfach schön aus.
Ja, das ist korrekt. Also, was wir auch nicht vergessen dürfen, in der PlayStation 4 und in der Xbox Series, da war von AMD die AMD Jaguar-Technik verbaut. Und wenn du die in einen PC einbaust, dann hast du Probleme damit, den Chrome-Browser vernünftig zu öffnen, weil der dann schon einbricht. Ne? Ja. Also, wir sehen einfach, Konsolen sind nochmal grundsätzlich was anderes als PC oder sonst was. Und dann müssen wir noch festhalten, das geschlossene System kommt wieder zugute. Und wir müssen auch noch festhalten, guck dir Last of Us Part 2 an, das lief auf einer normalen PS4.
Ja, ja, ja.
Und die umrunden wir mit der Nintendo Switch 2, dank der neuen Technik. So, und das wird halt spannend zu sehen sein. Aber ich will auch noch mal auf eine andere Software zu sprechen kommen, die mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet.
Ja.
Denn als die Nintendo Switch 2 heute präsentiert wurde, dachte ich mir so, hey, cool, die haben wieder eine Demo-Software dabei, wo man die Sachen ausprobieren kann.
Ja.
Und der kommt am Ende, ja, kostenpflichtig.
Kostenpflichtig, das fand ich auch sehr enttäuschend.
What the fuck? Also, das ist so... Hä?
Sie kopieren Astros Playroom, aber bringen es dann nicht umsonst, sondern wollen Geld. Das fand ich auch sad. Ja, aber das ist ja allgemein ein kleiner Tenor, den wir heute eh einschlagen. Also ich habe das Gefühl, die wollen Geld.
Ja, und zwar eine Menge Geld. Mhm. Also erstmal diese Demo-Software, da dachte ich schon, warum kommt die kostenpflichtig? Also ich meine, selbst wenn sie ein 10er oder 20 Euro kostet am Ende, und mehr darf sie meines Erachtens nach unten kosten.
Aber gerade dann kann man sie doch umsonst bringen.
Und da habe ich so den Punkt und ich denke so, Alter, du kannst so cool die Features anwerben von der neuen Konsole mit der Maus, mit dem HD Rumble 2. Und genau das haben sie doch schon bei der Switch 1 verkackt. Ich meine, die Leute haben Run-to-Switch gekauft, weil es sonst nichts großartig Exklusives gab am Anfang. BTW, okay, aber gab es auch für die Wii U. Und erst so nach und nach die Spiele kamen. Und dann haben die Leute natürlich auf Mario Odyssey und Co. gewartet. Ja. Und dann, ich war der Idiot, der sich One-to-Switch gekauft habe, weil ich dieses HD-Rumble, aber das hat auch 60 Euro gekostet, ne? Da kann man sich heute nicht mehr geben.
Ja.
Und jetzt fangen die wieder damit an. Und ich denke so, warum? Aber das steigert sich ja noch heute. Also,
ja, aber warum? Ich glaube, das werden sie, glaube ich, nicht viele kaufen, das Ding. Diesmal nicht.
Also ich kann es mir auch nicht vorstellen.
Also nicht für teuer Geld, vielleicht für einen Zehner, aber 15.
Wie viele Spiele fallen mir spontan ein, die HD-Rumble nutzen? Want to Switch, Mario Odyssey, Punkt.
Mario Party also, jetzt,
das
ne?
Mario Party, ja, okay. Aber das ist halt auch wieder so nett. Ja. Ne? Also da weißt du, da hast du ganz genau ein Minispiel, da kannst du das dann rausholen, aber du hast jetzt nicht irgendwie die Immersion, so wie du es zum Beispiel bei der PlayStation 5 hast. Und dann war das Feature halt relativ schnell wieder gestorben.
Ja.
So, und jetzt wollen sie dir HD Rumble 2 andrehen und dann, was machen sie? Du musst es wieder über eine kaufbare Software rausfinden.
Ja, ja, ja.
Und ich denke so, was ist denn los? Und das zieht sich halt durch die halbe Präsentation, weil ich dann im Nachhinein noch mal geguckt habe und dachte so, Alter, Falter, ey. Aber du wolltest gerade Tiefluft holen.
Ja, das Problem ist, was wir jetzt ja, ich muss dazu sagen, ich bin seit 14 Uhr im Stream, es ist jetzt 0 Uhr und wir reden den ganzen Tag drüber. Und es zieht sich leider halt eigentlich jetzt im Nachhinein durch die ganze Präsentation, weil das ist alle, worüber die Leute reden. Es ist vor allem das Einzige und das Starke, was die Leute halt sehr hart runterzieht und ernüchternd bleiben lässt, weil wir haben heute sehr geilen Shit zu sehen bekommen. Wir gehen ja gleich noch mal ein bisschen
definitiv.
Aber wenn halt das, was man da sieht, man sich nicht mehr leisten kann, dann ist halt die Frage, wie sehr man sich dann noch drüber freuen kann. Die Preise, die wir heute gesehen haben, sind einfach echt böse.
Ja, Und vor allem die Preise, die dann nach der Präsentation aufgeschlagen sind. Und ich will jetzt auch gerne nochmal...
Nach der Präsentation, ja. Das ist eben das Ding. Wir haben keinen einzigen Preis in der Präsentation bekommen.
Richtig. Wir haben keinen einzigen Preis bekommen und das ist auch so eine Sache, wo ich dachte, mir ist ein bisschen schwindlig geworden, ehrlich gesagt. Und das klingt jetzt wieder so ultra negativ. Wir haben ja schon mal die Kritik bekommen, dass wir so viel meckern. Aber wir wollen das jetzt auch mal ein bisschen abhaken, bevor wir dann auf die geilen Sachen kommen. Weil die Präsentation war für mich insgesamt vor den Preisen eine 10 von 10.
Ja.
Und nach den Preisen eine 8 von 10. Also das hat schon wehgetan. Und dann haben sie halt so eine Sachen wie Mario Kart World. Digital. Also der neue Standardpreis bei Nintendo scheint jetzt 79,99 zu sein.
Ja.
Und das für ein digitales Spiel. Und dann haben sie aber bei Mario Kart World nochmal einen Zehner draufgepackt für die physische Variante. Das kann natürlich jetzt an den Zöllen liegen aus den USA. Und das ist alles, ich habe von Anfang an gesagt, das wird, die, also viele Leute sagen dann in den YouTube-Konto, wir sind doch in Amerika, das interessiert mich doch nicht. Wir sind doch in Europa, das interessiert mich doch nicht. Doch. Das wird sich auf dem Weltmarkt ausüben. Und das sehen wir jetzt schon an den Cartridges. Wo ich dann aber auch sagen könnte, vielleicht könnte Nintendo auch ein paar Euro weniger draufschlagen.
Ja.
Aber gut, nehmen wir das erstmal so hin. Jedenfalls kostet Mario Kart World in der physischen Variante auf Cartridge, und da muss ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, 89,99.
Ja, 90 Euro. Das ist echt viel Geld. Und es ist halt leider nicht nur, es sind ja nicht nur die Spiele. Da kommen dann das direkt die Preise alle nennen, die wir haben. Also ich habe sie sogar hier auf dem Zettel für ein Video. Also die Konsole haben sie bepreist mit, ich rund jetzt immer auf, ne? 470 Euro oder 510 im Bundle mit Mario Kart. Das heißt, wir haben ja vorher darüber gesprochen, es sind nicht die 400. Es sind auch nicht 450, sie gehen noch einen Ticken drüber. 470 Euro. Und 510 im Bundle. Dann haben wir gesehen, dass, also als Vergleich, damals die Switch hat 330 gekostet und die OLED 370. Dann Spiele wie Mario Kart 90 Euro, beziehungsweise 80 Euro für, digital. Das Donkey Kong haben sie mit 70 Euro digital, mit 80 Euro physisch. Ein Pro-Controller kostet jetzt 90 Euro. Die Kamera kostet 60 Euro. Eine SD-Karte, die man jetzt braucht, diese neue SD-Karte da, kostet 60 Euro. Und selbst der GameCube-Controller, der gezeigt wurde, der kostet 70 Euro. Das Einzige, was überraschend günstig ist, ist etwas anderes, über das wir gleich noch sprechen.
Ja, ich war... Also die generelle Preisstruktur von der Switch, ich habe mit 79 Euro gerechnet. Weil alle anderen Hersteller mittlerweile auch bei diesem Standardpreis sind. Die Händler werden es regeln und deswegen ist es gut, dass es noch physische Fassungen gibt. Weil stellt euch mal vor, wir haben irgendwann den Punkt erreicht, wo wir wirklich nur digitale Fassungen aus den Shops beziehen können. Dann haben wir ein Problem, aber ein ganz gewaltiges. Und die Händler werden sicherlich, außer zum Release, da sind wir wieder die dummen, Tim, aber na gut, was soll's, die werden dann sicherlich schnell mal den Zehner runtergehen, so wie es jetzt bei der Switch 1 auch ist. Oder bei der PlayStation 5 oder Xbox Series. Und die allgemeine Preisstruktur tut mir schon weh. Wenn du jetzt noch das Bundle betrachtest mit Mario Kart World, dann kostet Mario Kart World effektiv 40 Euro mehr als die Version, die du einzeln kaufst. Entweder digital für 80 oder halt als Cartridge für 90 Euro. Und da denke ich mir so, also entweder ist die Marge verdammt groß, weil Nintendo hat bei der Switch 1 nie so große Preisunterschiede gemacht. Oder aber, wir sind einfach die Blöden und die wollen einfach ein attraktives Angebot machen für die Switch 2. Aber ich, also ich war wirklich ein bisschen schockiert tatsächlich. Also das sage ich jetzt noch nicht mal im Clickbait-Style, sondern ich war wirklich so ein bisschen, was?
Ja.
Und dann habe ich heute geguckt, es gibt ja auch noch dieses Switch 2 Enhanced-Spiele. Also bei BOTW und T2K ist es so, du hast kürzere Ladezeiten, du hast höhere Auflösung, du hast mehr Weitsicht und so weiter und so fort. Coole Sache. Und du hast auch noch so eine Switch-App-Anbindung, wo dir die ganze Zeit die Zelda-Stimme irgendeine Geschichte erzählt. Da bin ich, also das ist Geschmackssache, muss ich dazu sagen, weil ich bin da ausgeflippt. Ich kann das schon nicht leiden, wenn man einen Film guckt und die Mädels gucken die ganze Zeit aufs Smartphone. Ich könnte ich könnte ausflippen. So. Und dann guckst du aufs Smartphone, dann bist du gerade abgelenkt, weil dir irgendeiner eine WhatsApp-Nachricht schickt, du kannst gar nicht mehr abschalten. Also entweder du stellst dieses Smartphone auf nicht stören, damit du keine E-Mail-Notifications siehst oder so, das kannst du ja gar nicht mehr abschalten. So, du hast immer diesen zweiten Screen. Das ist ein cooles Feature, dieses Second Screen haben wir schon zur Xbox 360-Zeiten probiert. Aber
kann man jetzt Fan sein. Ich finde das mega mit der App.
Ja, man kann da Fan von sein oder nicht, aber ich will mich auf mein Spiel konzentrieren und wenn, dann will ich mal abstellen. Ich sitze den ganzen Tag vorm Smartphone und vorm PC.
Kann ich verstehen, aber ich habe richtig Bock drauf. Ja. Ich finde das so geil, dass diese App da noch extra Content bietet bei den Zelda-Spielen. Ja. Diese coolen Erinnerungen, dass man das Navi anmachen kann, dass man richtig Lore bekommt, der so im Spiel nicht drin war. Ich finde das mega. Ich habe so Bock, eine Navi-Edition zu machen und einfach komplett alles, was ich in dem Spiel finden muss, mir nur über Navigationshilfe ansehen zu lassen. Das stelle ich mir super witzig vor. Und dann kleinen Lore-Fetzen und so geil.
Ja, das ist schon okay, aber ich würde der sowieso nicht zuhören. Ich bin ganz ehrlich, ich bin da jetzt nicht so der sich jetzt stundenlang mit irgendwelchen Story-Fetzen auseinandersetzt oder sonst was. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache, kann man sich ja aussuchen, ob er das macht. Ich werde es mal probieren, wenn es draußen ist. Aber kommen wir auch mal zu dem Preis. TOTK ist noch gar nicht gelistet. BOTW bei Mediamarkt.
Ja.
79,99.
Ja.
Und ich weiß, BOTW, also das ist ein Release-Spiel von 2017, aber BOTW ist auch für die Switch nur im Angebot, wenn Nintendo das will. Also das heißt, ja. 39,99, wenn die mal wieder so eine Aktion haben. Aber ich finde, für ein Spiel, Entschuldigung, aber was von der letzten Generation ist, was ein Port von der Wii U ist, da hätte man schon mal einen fairen Einstieg machen können. Und wenn es meinetwegen anstatt 80,60 Euro sind oder so, damit alle Leute, die das noch nicht haben, halt nachholen können. Umso fairer ist es dafür, dass es die Upgrades im Expansion Pack mit drin sind. Und da hat Nintendo eine schlaue Strategie jetzt entwickelt, weil die haben ja diese Erweiterungspacks angekündigt für die Switch 2. Mario Party Jamboree zum Beispiel mit extra Modi, ein bisschen schickerer Grafik. Dann haben sie halt TOTK, BOTW und Pokémon Legenden ZA, was jetzt noch beschissener aussieht, weil man jetzt noch mehr sieht, wie wenig Details das Spiel hat.
Ja, ja. Es sieht tatsächlich schlimmer aus, ja.
Aber jetzt haben sie natürlich auch wieder einen Grund gefunden, wo sie immer schön in der Direct sagen können, und das macht Nintendo, und ich erkenne da langsam Muster, ne? Die Nintendo Music App. Jetzt haben sie jede Woche eine News-Meldung dafür. Oder meinetwegen auch mal alle 2 Wochen, dass sie neue Musik da eingeführt haben. So bleibt Nintendo im Gespräch.
Ja.
Dann haben sie, jetzt kriegen sie natürlich das mit den Expansion Packs, weil die Leute letzten jetzt natürlich nach, oh geil, vielleicht kann ich bald Mario Odyssey in besserer Auflösung spielen. Ne? Das nächste Ding ist, wie sie es bei Nintendo Switch Online machen. Ich meine, die anderen großen Hersteller bringen wirklich AAA-Games teilweise in ihre Online-Abos. Die sind auch wesentlich teurer, muss man dazu sagen. Also von daher, fair enough. Aber die Leute freuen sich ja auch über die Retro-Spiele. So, ja. Nintendo bleibt immer im Gespräch. Und das ist halt so eine Strategie, die sie fahren. Und das merkt man jetzt auch noch mal besonders an der Aktion. Weil jetzt kann man ja immer zur Freude der Fans, mich freut's auch, ich bin ganz ehrlich, ich liebe es, alte Spiele in besserer Optik zu spielen. Aber
ja, ja. Na gut, vor allem mit mehr Content ja sogar jetzt.
Ja, ja, richtig, genau.
Also gerade Mario Party, da war ja mega viel neuer Content dabei, ne?
Richtig, ja, und auch mit neuen Effekten. Da hast du gleich die Grafikeffekte gesehen mit den Raucheffekten und so. Und, aber Nintendo bleibt jetzt auch damit Gespräch, weil wenn du mal eine schwache Direct hast, kannst du immer noch zwei Upgrades sozusagen ankündigen, wo sich die Leute dann wieder freuen.
Finde ich halt geil. Ich liebe, also dieses Upgrade-Feature ist für mich eine der coolsten Sachen der Direct heute gewesen. Genau. Zum einen, weil es ist so geil, dass halt die Spiele jetzt halt neuen Content bekommen oder halt einfach, ich meine ganz im Ernst, Breath of the Wild jetzt in so geiler Framerate zu spielen, ist da super aus.
Ja.
Und ich habe da so Bock drauf. Dann noch mit zusätzlichem Content dazu. Aber was ich halt so schön finde, ist der Preis tatsächlich davon. Weil hier haben wir ja schon gesehen, es wurde ja schon gelistet, das Update von Mario Party, also wenn du die alten Spiele hast, kannst du upgraden auf die Switch 2 Version. Das kostet bei Mario Party 2000 Yen, was umgerechnet irgendwie 12 Euro sind. Das wird sich wahrscheinlich dann auf 15 Euro aufrunden, je nachdem, wie der Yen dann zu dem Zeitpunkt ist. Aber es werden maximal 20 sein. Wir haben ja schon mit viel Schlimmerem gerechnet, ne? weil die Preise wurden ja nicht genannt. Während halt Breath of the Wild und Tears of the Kingdom jeweils 1000 Yen kosten. Das sind 6 Euro, wahrscheinlich 10 aufgerundet. Und selbst wenn es ein Ticken größer wird, finde ich das sehr faire Preise tatsächlich für einen Upgrade, weil hier nicht nur remastered, sondern es ist zusätzlicher Content. Es ist eine Switch 2 Edition. Und die Preise fand ich überraschend sehr fair. Und es ist kostenlos, wenn du das Switch Plus Erweiterungsprogramm hast. Also das große Erweiterungspaket. Das heißt, in diesem Fall kann ich die Version tatsächlich umsonst spielen. Und das macht es für mich dann doch wieder deutlich attraktiver. Und deshalb freue ich mich da einfach mega drauf. Und ich werde jetzt ständig mich freuen, ein Mario Odyssey in geiler Framerate nochmal zu spielen. Wenn da sogar noch extra Content kommt, umso besser. Und es gibt viele Spiele, die ich mir sehr schön noch einmal in 60 FPS vorstelle oder in mehr teilweise sogar. Oder mit zusätzlichem Content für einen, ja, also für mich dann umsonst im Upgrade. Vielleicht nicht immer, aber zu anscheinend fairen Preisen. Und das fand ich dann doch sehr überraschend und hat mich mit am fröhlichsten gestimmt tatsächlich.
Ja, also bei den Preisen bei TOTK und BTW bin ich noch bei dir. Bei 20 Euro, ja, ich meine, es ist die moderne Art und Weise eines DLCs, ne? Und du bekommst halt auch noch grafische Verbesserungen und dazu. Die 20 Euro, die müssen sich aber für mich rechtfertigen.
Ja gut, also sind bei jetzt BTW ja 12 Euro umgerechnet. Ob es 20 werden, wissen wir ja noch nicht. Es, umgerechnet sind es 2000 Yen aktuell 12 Euro.
Ja, Mehr wissen wir noch nicht. Ja, aber da muss ich gleich einhaken, weil ich habe vorhin, kurz nach der Direct, nochmal geguckt. BOTW und TOTK Remaster kosten in Japan 53 Euro. So, hier bei uns 79 Euro. Also wir können schon fest von diesen 20 Euro da ausgehen. Mhm. Ne? Also es wird nicht viel drunter sein.
Wahrscheinlich.
Und die Frage ist, das Einzige, was ich bis jetzt bestätigt gesehen habe, da bin ich vielleicht jetzt auch gerade nicht auf dem Laufenden, ist, dass BOTW und TOTK erstmal die Updates kostenlos sind. Ob das für andere Spiele auch so sein wird, das weiß ich nicht.
Das stimmt, das wissen wir noch nicht. Aber ja, das heißt, Mario Party wissen wir im Moment nur den Preis. Ob da noch andere dann in das Paket kommen, hast du recht, wissen wir noch nicht. Aber ich fand es im ersten Moment einfach geil.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, wenn es Spiele bekommen, wie ich hier gerade schon lese, Hyrule Warriors 2, könnte das ja super vertragen. Die ganzen Pokémon-Spiele könnten auch ein Framerate-Update vertragen. Es gibt halt immer mal so kleinere Spiele, wo ich sage, ey, wäre cool, aber ich denke mal, das wird in erster Instanz erstmal die Nintendo-Exclusive-Titel.
Wahrscheinlich, ja.
Ne? Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, es wird schwierig, weil irgendwann sind die Titel auch mal aufgebraucht. Ich meine, Mario Kart 8 Deluxe muss ich jetzt nicht in 120 Frames spielen und 4K. Generell ein cooles Feature. Die Frage ist, wie wird sich der Preis entwickeln? Ja. Ich meine, PlayStation 5 und Xbox haben jetzt nicht mehr als 10 Euro genommen. Aber dafür gab es halt auch nur meistens ein Grafik-Update. Wenn da noch neue Inhalte dazukommt, dann ist es fair, finde ich. Dann ist es halt auch nochmal extra. Ne? Dann kann man für die extra Inhalte kaufen, sozusagen. Das ist okay. Was ich jetzt noch bemerken will, ist allerdings die Hardware der Nintendo Switch 2. Denn da gibt es auch schon ein paar Details.
Ja, wurde alles schon gelistet, ne?
Ja, das ist ja schon lange bekannt, was da drin ist. Yeah. Das ist ja schon 2 Jahre vorher bekannt gewesen, was da alles drin ist.
Ja, jetzt
ist so erstaunlich. aber bei Nintendo steht wie immer nur Custom Nvidia Chip. Wir wissen aber mittlerweile, welcher es genau ist. Ne? Wir wissen aber auch mittlerweile, dass die 2 USB-Ports, einer wirklich nur für die Ladestation ist und für die Bildschirmübertragung und der andere ist dann halt für Zubehör und nochmal an einem USB-Kabel laden. Mhm. Jetzt haben wir aber den Punkt und über den bin ich auch so ein bisschen gestolpert, Akkulaufzeit.
Ja, stimmt, habe ich auch gehört. 2 bis 6 Stunden, ne?
Und das ist ungefähr der Wert der ersten Switch.
Ja, das ist also sad, ja.
Und das ist wieder so, wo ich sage, ey, die Switch OLED, das war so geil, wie lange die gehalten hat einfach. Ja. Du bist damit locker einen Tag klargekommen und dann hast du die abends aufgeladen. Perfekt. Jetzt haben wir hier allerdings auch einen Akku. Da hat Nintendo wieder so ein bisschen den Sparhebel gezogen, habe ich den Eindruck. Denn in der alten Switch war ein Akku von 4310 mAh drin. Und jetzt haben wir gerade mal 910 mAh mehr. auf 5220. Und das ist, bei der Hardware, die da drin verbaut ist, also wir dürfen nicht vergessen, Hardware hat sich weiterentwickelt und es wird alles effizienter und so weiter und so fort, aber die Leistung muss ja auch irgendwie, die kommt ja nicht von irgendwo her. Und der Dock wurde nicht umsonst mit einem Lüfter ausgestattet.
Ja, das stimmt, ja.
Das hat schon seine Gründe, weil die Switch halt im Dock bis zu 60 Watt ziehen kann. Die alte Switch hat bis zu 15 gezogen. Also wir sind hier bei der vierfachen Systemleistung, alleine vom Stromverbrauch her, ne?
Ja.
Und dann gibt es auch leider kein Quick-Charging wieder. Also klar, der Akku hält dann wahrscheinlich länger. Ich denke mal, das wird der Hintergrund von Nintendo sein. Aber ich hätte mir halt schon gewünscht, dass ich, wenn ich mal kurz nach Hause komme, die kurz mal einen Hypercharger anschließe, eine halbe Stunde und dann weitermachen kann. Gerade bei den kurzen Akkulaufzeiten. Und das ist
Ja, das ist halt schade, bei sowas zurückzugehen. Das klingt zwar erstmal nicht so wenig, aber gerade wenn einer ein Spiel nur seine 2 Stunden läuft oder 3, das kann schon nerven. Fühle ich. Mich stört es persönlich nicht so krass, weil ich sie ja vordergründig im Handheld zu Hause spiele und oft ein Ladekabel dabei habe. Aber wenn man sie halt mal wirklich mitnimmt, ist es sehr nervig. Es ist einfach sehr, sehr wenig, ja.
Das ist korrekt. Ich bin da so ein bisschen, du merkst halt, dass Nintendo dringend eine neue Hardware-Generation brauchte, aber auf der anderen Seite auch wieder auf einen Chip gesetzt hat, den Nvidia schon vor langer Zeit rausgebracht hat. Jetzt haben sie wieder eine abgespeckte Variante. Der ist aber nicht in einem kleineren Fertigungsprozess gemacht wie der alte Chip. Und damit hast du ungefähr dieselben Energieverbräuche. Und das ist, das merkst du halt. Das ist wie bei der Switch 1. Ne? Der erste Tegra, der da rauskam, der war genau das gleiche wie das, was sie mal für die Android-Tablets rausgebracht haben, nur in einer Version, wo sie sich dann auch von der Müllhalde noch die Chips ziehen könnten, die dann vielleicht den normalen Qualitätsprozess nicht mehr überstanden hätten. Ne?
Ja.
Und das ist jetzt genauso bei der Switch 2. Da hast du zwar einen speziell angepassten Chip, also hier geht man schon ein bisschen in die Zukunft, aber es ist immer noch dieselbe Fertigungsstruktur. Da muss erst wieder eine überarbeitete Variante kommen und es wird genauso laufen wie bei der Switch 1. Aber gut, ey, easy, sage ich mal. Ich habe sowieso Bock auf die Konsole und ich benutze sie sowieso meistens im Docking-Modus.
Ja.
Also von daher.
Aber ist schon was man erwähnen kann, dass das der eine oder andere stört. Ich habe da zum Glück auch nicht so die Probleme mit.
Richtig, genau. Aber jetzt habe ich auch genug gemeckert.
Eine Sache muss ich aber noch vorhin sagen, da wollte ich einhacken. Ich muss dazu sagen, wenn man jetzt ein Spiel wie Mario Kart für 80, 90 Euro verkaufen will, ne? Weil du halt meintest, warum muss man denn halt Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom für so viel Geld noch vertreiben? Muss man sagen, dass da gerade, wenn man eine Produktlinie aufstellt, das ist der Gleichstellungseffekt. Den darf man da immer nicht vergessen. Wenn man jetzt halt Spiele, die ein hohes Profil haben, wie Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom, oder selbst wenn jetzt ein Smash Brothers neu kommt oder ein Mario Odyssey nachkommt, High-Profile-Titel, wenn man die dann zu günstig im Verhältnis zu den anderen Spielen darstellt, dann wirkt sich das negativ auf das Empfinden gegenüber dem Preis der anderen Spiele aus. Das heißt, sie werden die Spiele ja irgendwie gut verkaufen können, auch zu dem Preis. Das heißt, man bietet sie dann auch für 80 an, damit eben die anderen 80, 90 Euro nicht so schlecht dastehen, als wenn man jetzt das andere für 50 verkauft. Wenn man die ganzen anderen Spiele für 50 in den Laden stellt, dann wirken die anderen im Vergleich einfach noch viel schlechter. Und das muss man bei so einer Preisfindung einer Produktlinie, also von all den Switch-Spielen im High-Profile, muss man da beachten, dass man die Preise da einigermaßen gleich behält, damit keiner der Preise zu günstig, andersrum gilt das by the way, das Prinzip genauso. Wenn man ein Produkt zu günstig anbietet, selbst wenn man es könnte, dann wirkt es vielleicht minderwertig, dann zieht es eben nicht so.
Ja.
Deshalb muss man halt immer gucken, wie man da die Preise findet. Und das wird mit der Grund sein wahrscheinlich, warum man Tears of the Kingdom und Breath of the Wild nicht verramscht.
Ja, das verstehe ich. Das Ding ist aber, es gab ja auf den Vorgängerkonsolen vor der Switch immer die Player's Choice.
Ja.
So. Und ich finde einfach ein Release-Titel von 2017, der sich so gut verkauft hat, ich meine, es haben sich viele Spiele gut verkauft auf der Switch 1, aber die hätte man auch ruhig in die Player's Choice rüber transferieren können. Aber dann könnte Nintendo ja auch wieder nicht den Preis rechtfertigen für das Upgrade-Pack.
Nehmen.
Weil dann hast du ja nicht mehr diesen Vorteil des Expansion-Packs, dass du sagst, ja, ich hab's ja hier kostenlos drin, ist mir ja egal.
Ja.
Aber dann würden ja alle nur noch die Switch 1-Fassung kaufen. Ne? Und aber ich finde, da hätte man dann sagen können, ey, guck mal, du hast hier die Player's Choice-Variante für, was weiß ich, 39,99. Und dann bezahlst du halt noch mal, wenn du die physische Fassung haben willst, dann bezahlst du halt 60. Und das hätte meines Erachtens nach für diese alten Spiele auch völlig gereicht.
Ja, aber dann sieht Mario Kart im Verhältnis halt zu teuer aus. Mit den 90. Das sind 30
sieht sowieso
mehr.
Zu teuer aus.
Ja, aber eben dann nicht im Verhältnis. Weil wenn alle Spiele und auch die guten Spiele 80 kosten, dann sind die 90 von Mario Kart vielleicht nicht mehr so schlimm. Aber wenn die anderen alle 60 kosten, dann sieht's kacke aus. Das ist ja das, was ich meine.
Ja, aber guck mal, aber auch ein Donkey Kong Banana, ich kann mir den Namen nicht merken. Das neue Donkey Kong.
Ja.
Das ist auch ein Zehner günstiger als Mario Kart.
So, ja, ein Zehner ist ja nicht so schlimm. Dann hast du da halt, das ist halt ein bisschen teurer, aber die anderen dürfen dann nicht auf einmal 50 oder 60 kosten, sondern so 10, maximal 20 günstiger. Ansonsten stechen sie einfach zu negativ hervor. Und da muss man aufpassen bei der Preisbildung.
Ja, also ich verstehe das schon auf der einen Seite, aber generell hat Nintendo die Preisdaumenschraube ganz schön angedreht und wir werden mal sehen, ob sich das durchsetzt. Das Ding ist, ich habe vor kurzem noch gesagt, GTA 6 wird niemals 100 Euro kosten.
Ja.
Aber wenn ich mir jetzt Mario, wenn ich mir jetzt Mario Kart World angucke, dann ist das jetzt gar nicht mehr so weit weg.
Ja.
Und das ist halt eine spannende Sache, die Nintendo da, gerade Nintendo vorlegt, die ja immer...
Eben, gerade Nintendo, ne?
Ja, die immer eigentlich der waren, die so eine Trends als letztes mitgegangen sind.
Ja. Ja, ich glaube mittlerweile an die 100. By the way, um das gerade nochmal aufzurollen, ich kann euch noch ein gutes Beispiel geben, damals aus meiner Ausbildung. Da gab es ein, ich glaube, es war Chibo, nagel mich aber nicht fest, oder Jakobs, die hatten einen Kaffee, den sie in ihrer Linie hatten. Und den meisten Kaffee, den mussten die ja immer ganz aufwendig aus irgendwelchen Ländern importieren. Und die hatten halt sehr hohe Bezugskosten. Bezugskosten ist, du hast einen Listeneinkaufspreis und dann hast du Bezugskosten, die dazukommen. Und dann hast du Handlungskosten, sodass dann am Ende Kosten für ein Produkt entstehen. Und dann packst du deinen Gewinn drauf und dann hast du am Ende einen Verkaufspreis. So, und von dieser einen Kaffeesorte waren eben die Bezugskosten so gering, weil sie den lokal hier in der Nähe irgendwie produziert haben. Der hat wesentlich weniger Kosten verursacht. Das heißt, sie hätten den Kaffee für viel, viel weniger Geld anbieten können, bei gleichem Gewinn. Haben sie aber nicht getan. Warum? Weil er ansonsten selber als Billigprodukt dagestanden hätte. Und wenn sie jetzt zu viele Produkte zu günstig angeboten hätten, hätten die anderen Produkte zu teuer ausgesehen. Das heißt, die haben dieses Produkt für denselben Preis angeboten wie die anderen Sorten, obwohl sie ihn günstiger hätten verkaufen können, wollten sich aber damit ihr Preisempfinden innerhalb der Kaffeereihe nicht kaputt machen. Das wäre wieder so ein Beispiel, was ich meine mit den anderen Switch-Spielen. Ne?
Ja, wie gesagt, ich verstehe den Punkt so rein von Warenwirtschaftsseite. Auf der anderen Seite ist es aber auch so ein Geschmäckle, was beischwimmt. Nintendo hat einen Riesenerfolg abgefeiert.
Ich weiß, was du meinst. Ich verstehe das, ja.
Nintendo ist auf einmal der Marktführer und schwupps nutzt man das eiskalt aus. Man macht das ja nicht mal mehr unterschwellig, weißt du, sondern sagt einfach, okay, Player's Choice brauchen wir nicht mehr. Die Spiele verkaufen sich sowieso millionenfach. Wir brauchen keine Preissenkung der Switch 1. Was ich auch so dachte, ach so, ich dachte jetzt, die bringen die Switch 1 raus, ne? Und die Switch 2 raus und dann sagen sie, okay, Switch 2, 399, Switch 1 bekommt ihr jetzt ab sofort für 249, damit ihr mit euren Kids noch zocken könnt und so. Und jetzt haben wir aber 469 Euro, womit ich gerechnet habe, ehrlich gesagt, also ich dachte immer so 450, aber es ist tatsächlich nochmal 20 Euro teurer geworden.
Ja.
Und du siehst halt, dass Nintendo weiß, dass sie Marktführer sind und ich
ja,
glaube,
es
sie
ist nicht einfach, sage ich. Also Preispolitik, Preispsychologie ist wirklich sehr kompliziert und das Problem ist halt, dass wir manchmal wissen oder meinen zu wissen, was das Richtige ist, aber es gibt sehr, sehr viele Studien, ich habe mich ja lange damit beschäftigt, es gibt so viele Studien, so viele eindeutige Beweise dafür, dass wir teilweise ganz anders die Kaufentscheidung treffen, als wir selber es behaupten würden. Wir lassen uns teilweise durch Dinge, durch Preisverhältnisse, durch Kannibalisierungseffekte und so weiter so hart beeinflussen in unserer eigenen Kaufentscheidung. Und die werden teilweise leider schon wissen, was sie da machen und was sie machen können. Und das ist manchmal sehr ärgerlich und ich verstehe das total. Man ärgert sich manchmal echt, was für Preise aufgerufen werden. Und wir ärgern uns selber, dass wir das Spiel mitspielen. Wir ärgern uns, dass wir es kaufen und nicht boykottieren, weil wir kaufen. Aber da wird schon da wird sich schon jemand Gedanken gemacht haben, warum die Preise sind, wie sie sind. Aber es ist natürlich doof. Man denkt sich halt immer, auch die können doch mal einem entgegenkommen oder so. Aber es ist oft nicht so einfach, wie man denkt, weil Preispsychologie echt eine sehr komplizierte Sache ist. Wir achten manchmal auf Dinge, die wir gar nicht, wo wir gar nicht merken, dass wir darauf achten.
Das sieht man ja auch. Ein Satz auf Social Media ist schnell geschrieben, oh, ich kaufe das nicht, die Scheiße können sie behalten, dies, das, jenes. Und am Ende ist es trotzdem ein Riesenverkaufserfolg. Und das sind wahrscheinlich auch dieselben Leute, die es vorher geschrieben haben. Ne? Also spätestens, wenn die vor dem Ding stehen. Deswegen sagt man ja auch bei der Verkaufspsychologie immer, zum Beispiel, wenn du ein Auto kaufst, einen Gebrauchtwagen, und du hast das Geld bar dabei und machst einen Privatverkauf oder so. Ne?
Ja.
Dann sagst du, ja, guck mal, ich habe das hier in der Hand und blätterst es so durch. Und dann lassen sich viele Verkäufer, die halt nicht so viel oder nicht so geübt sind da drin, dann sagen die, ja komm, ich gebe dir das jetzt hier in die Hand, die 11.000 statt der 12.000, und schwupps, kann das schon mal passieren, dass du dann sagst, okay, ich lasse mich auf die 11.000 ein. Und genauso ist es halt jetzt, ich verstehe die Kritik, deswegen reden wir ja hier so ausführlich darüber, dass die Preise wirklich heavy sind, aber auch hier heißt es wieder, der Markt regelt von selbst.
Ja.
Wenn der Markt kauft, bleiben die Preise auch so. Und Domi hat vorhin einen sehr interessanten Tweet abgesetzt. Der hat auch gesagt, ja Leute, die Preise sind so, weil wir ja auch die Remaster, die nicht mal gut gemacht sind, manchmal für 60 Euro kaufen.
Mhm.
So. Und dann funktioniert das Ganze auch schon. Ne? Und die Remaster ist auch so eine Diskussion. Es gibt natürlich coole Studios wie Night Dive und so weiter und so fort, die sagen, ey, die stecken 6 Jahre in den System Shock 2 Remaster und bringst dann trotzdem für 29 oder 39 Euro raus. Das hätte man sich vor ein paar Jahren noch nicht getraut. Da wären die vielleicht auch bei 19 Euro gewesen, wie die Turok-Spiele damals.
Ja.
Aber auch daran haben wir uns gewöhnt.
Ja.
Das ist dasselbe wie mit DLCs, mit Microtransactions, die jetzt mittlerweile nicht mehr 3 Euro kosten, wo damals alle schon, wie die Pferderüstung Oblivion, die hat 2,49 Euro gekostet. Das war so der erste große DLC. Und die Leute sind an die Decke gegangen.
Ja.
Und wenn du dann heute mal in so einen Fortnite-Shop guckst oder so, teilweise ganze Rüstungen, ne, 39,99, 29,99, Das sind die, also man gewöhnt sich, das ist einfach der Gewöhnungseffekt, ne? Und wenn dann die Leute fragen, dann, dann sagen die halt, also wir müssen ja auch uns an die Inflation angleichen und bla 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 bla. Was wir allerdings bei diesen ganzen Digitalen immer vergessen ist, die haben keine Herstellungskosten mehr. Also alleine da gehen ja die Kosten schon massiv runter. Aber natürlich, Entwicklungskosten sind da und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass sie sich so exorbitant gesteigert haben, dass wir von 2,49 € auf teilweise 60 Euro gehen, was wir da teilweise schon gesehen haben. Aber wenn es die Leute bezahlen, ist es halt so.
Ja.
So, ne?
Das ist ja die übliche Diskussion immer, ja.
Ja.
Ach ja, aber gut. Boykottieren ist halt nicht immer so leicht, ne?
Nee.
Wir lieben Preis, ja. Aber gut, wir haben ja auch noch einiges zu sehen bekommen, ne?
Ja, deswegen, also wir haben jetzt ausführlich über die Kritikpunkte geredet und über die muss man auch sprechen, aber wir haben auch noch richtig geile Software gesehen und holy, Alter, haben die abgeliefert, ey.
Also wir hatten ja schon das mit den Apps, mit den, gut, wir müssen erstmal über, bevor wir zu dem großen, großen Block kommen, es gab dann noch tatsächlich ja heute eine neue IP.
Ja.
Wie heißt das Ding nochmal? DirectX Drive? Hm. Was war das denn? Das sah ja so langweilig aus. Sorry, ne? Aber das abends war ja schon weird, aber abends sah wenigstens bunt und witzig aus. Aber dieses
DirectX Drive,
ja, ey, das sah so öde aus und auch im Hintergrund nichts los und so. Es sah aus, als wenn ich nach einer Stunde schon keinen Bock mehr drauf habe. Ich hoffe, das wird nicht so teuer, ey.
Das Ding ist einfach, wir haben vorhin schon gescherzt, das sind die Armskämpfer, nachdem sie dann im Rollstuhl gelandet sind, weißt du? Aber das Problem ist, was ich jetzt sehe, das ist einfach eine Tech-Demo für die Mausfunktion. Und ich finde das so, also die Idee finde ich halt so cool, ein Sport, den du auf einer anderen Konsole einfach so nicht umsetzen würdest, weil ein Rollstuhl, ob du den jetzt mit einem Analogstick steuerst oder halt mit einer Tastatur, ist erstmal egal. Aber dieses Gefühl nachzuahmen, sozusagen nach dem Prinzip, hey, mach genau jetzt mal die Bewegung, die so jemand in so einem für Behinderte ausgelegten Sport machen muss, mach die mal auch.
Ja.
Und dann fühlst du das vielleicht auch und dann hast du auch was von. Das Problem ist halt einfach, ich sehe so viele Sorgen da drin. Animationen wirkten leider bei dem Spiel, keine Ahnung, das wirkte nicht nach Motion Capturing. Das ist einfach zusammengesteckt worden im Editor. Dann hast du so ganz langsame Bewegung. Ich meine, klar, du bewegst dich auch nicht schneller in so einem Rollstuhl. Also nicht viel schneller, ne? Außer du hast halt so einen Überflieger. Aber das sah irgendwie so hakelig aus.
Ja.
Also so spielt ja auch kein Rollstuhlfahrer. Wenn so ein Rollstuhlfahrer in Bewegung kommt und der gibt da richtig Gas und der hat da richtig Bock drauf, dann sind die so schnell in den Dingern.
Ja.
Und das wirkte so wie so, ach, du musstest jetzt für jede Bewegung nochmal die Joy-Con vorziehen.
Ja, da dachte ich, nee, so ist es ja nicht. Das Ganze drumherum sah so langweilig aus. Man hat nichts gesehen. Keine Effekte, kein nix, einfach nur diese paar Moves, die sie da zeigen. Es hätte ja echt witzig sein können, aber warum so lieblos? Das war so.
Ja, das war ein bisschen schade, fand ich, weil ich finde, das ist ja eine Verbeugung vor den Leuten, die normalerweise, wo kein anderer Publisher sich rantrauen würde, weil sie einfach wissen, okay, Verkaufszahlen sind jetzt nicht so dolle, aber ich finde, da fehlt einfach die Nintendo-Liebe, ne?
Ja.
Das hat mich so, also das war so ein zweischneidiges Schwert. Vielleicht war es auch nur eine frühe Beta. Ich weiß es nicht. Vielleicht packt Nintendo da noch einen raus. Vielleicht ist das jetzt so eine allgemeine Strategie, wie sie es mit Mario Kart gemacht haben. Aber das sah irgendwie komisch aus, weil ein Rollstuhl, wenn du den einmal in Rollen bringst, ja, dann rollt der auch.
Ja.
Das ist, also gerade die Sportdinger, die sind ja ungebremst. Die liegen ja auf Lagern. Das sind ja professionelle Sportgeräte.
Ja.
Und das sah eher aus, als hättest du so Sand im Getriebe und müsstest dich da irgendwie fortbewegen.
Ja.
Und das wirkte halt überhaupt nicht, leider. War auch das Einzige, was ich jetzt als
eben
Kritik großartig.
Wollte ich gerade sagen, da müssen wir uns gar nicht so lange mit beschäftigen, wenn danach wurde es sehr, sehr wild. Dann kam tatsächlich der Can-Opener, also der Öffner. Ich habe es ja schon vorher gesagt, ich war mir ziemlich sicher, sie werden Elden Ring auf die Switch 2 bringen, wenn es irgendwie geht. Und es geht safe, es geht locker, wissen wir jetzt. Elden Ring wurde selbstverständlich für die Switch 2 angekündigt. Und das ist so ziemlich mit das Wichtigste, was sie hätten machen können. Elden Ring hat einfach ein riesiges Standing. Es hat eine riesige Aufmerksamkeit. Es hat gerade auch wieder einen riesigen Hype. Wenn man irgendein anderes AAA-Game hier jetzt auf die Konsole bringen möchte, dann unter anderem gerade Elden Ring, weil es einfach so ein Megatitel mittlerweile geworden ist und weil es so ein krasses Zeichen setzt, hey, Elden Ring auf der Switch 2, es geht, jetzt kommt. Aber sie kam dann ja auch direkt danach, es kam eine riesige Welle. Hades 2, Street Fighter 6, Demon X Machina, Split Fiction tatsächlich, auch wenn man da hat man tatsächlich gesehen, dass ein bisschen was gefehlt hat, aber ansonsten Hogwarts Legacy, dieser große aus Tony Hawk's mit SpongeBob, dann haben wir noch Hitman, Project 007, Bravely Default hat noch ein Remaster bekommen, Yakuza haben wir gesehen und später kam noch Borderlands 4, sah super aus, 2K hat noch was gezeigt, Enter the Gungeon und so weiter und Cyberpunk ja später und Final Fantasy. Die Spiele sahen mega gut aus. Also ich will da jetzt auch gar nicht in den Vergleich, sah es so gut aus wie auf einer PlayStation 5 Pro, bla bla bla. Die Spiele sahen super aus. Manchmal ganz selten mit ein paar Klavier, bei Split Fiction hat man es gesehen. Ich glaube, dieses Effektfeuerwerk in dieser hohen Framerate kriegt die Switch 2 vielleicht nicht hin. Aber das Spiel ist auch wirklich gerade der absolute Überknaller. Und wie hast du das gesehen? Diese riesige AAA-Welle von wirklich großen Titeln war schon stark.
Das absolut. Also die Spiele, die wir da gesehen haben, wie gesagt, Cyberpunk, Split Fiction, Kirby Air Riders, wo ich gedacht habe, das kriegt doch niemals einen Nachfolger, aber es kommt. Dann haben wir halt den Rausschmeißer, den werden wir gleich noch erwähnen. Aber du hast trotz verschiedener Spiele, trotz qualitativer verschiedener Spiele, man ist ganz schnell dabei zu sagen, ey, die Hardware von der Switch, na, ich weiß nicht, keine Ahnung, kriegt ihr das vielleicht nicht so hin. Jetzt ist aber der Punkt. Wir haben teilweise Spiele davon gehabt, die seit ein paar Jahren schon draußen sind. Ich meine, Cyberpunk wurde erst die letzten Jahre gesund gepflegt. Und Cyberpunk ist kein aktuelles Spiel. Das wurde für die x86-Architektur gemacht, also das heißt für PCs und für die normalen Konsolen. So, und jetzt muss sich ein Entwickler hinsetzen und sagen, okay, wir haben keine x86-Architektur, also kein klassisches PC-System von der Hardware her, sondern wir haben wieder was anderes. Mhm. Und das war vorher auf einer Switch 1 nicht möglich. Also das heißt, es ist eine Mischung aus Hardwareleistung und es ist auch noch vom Entwickler abhängig, wie sehr der sich hier mit den neuen Tools auseinandersetzen will. Ich kann natürlich nicht sagen, wie einfach es ist, dank vielleicht auch dem NVIDIA NVLN 2, das ist ja quasi die neue API, die sie jetzt für Switch 2 benutzen, wie einfach es da ist, PC-Software umzusetzen. Vom Grafikchip her ja, von der CPU her wird es schwierig. Und ich glaube, hier kommt es wirklich darauf an, welches Budget hat der Entwickler, wie viel kann der da reinstecken. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel in Split Fiction, auch wenn zum Beispiel in It Takes Two mega erfolgreich war,
ja.
Aber ein Split-Fiction-Studio ist nun mal kein Activision.
Ja.
Oder ist nun mal kein EA oder ist nun mal kein Ubisoft. Ja, Ubisoft ist schwierig. Aber nehmen wir jetzt einfach mal die großen AAA-Spiele, Studios. Und die werden auch erstmal sehen, hey, wie kriegen wir es am besten gelöst, so dass es uns jetzt nicht das Spiel, was wir jetzt gerade frisch rausgebracht haben, irgendwie von den Verkaufszahlen so zerreißt, da, weil wir wieder so immense Entwicklungskosten haben für eine andere Konsolenarchitektur. Auch wenn die Nintendo Switch 2 mega stark ist, wie wir ja gesehen haben heute, ist es trotzdem was komplett anderes als das, was wir bisher kennen. Also erstens, wir haben in den allen Konsolen mittlerweile, in allen PC-Handhelds, in allen Konsolen und auch in vielen PCs mittlerweile AMD-Hardware. Und da machen wir ja den kompletten Change erstmal zu Nvidia rüber. Und wir haben auch noch einen Prozessor, der überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was wir in den anderen Konsolen kennen. Und da wird es sehr drauf ankommen, wie sehr die Entwickler sich da reinfuchsen wollen. Und das wird nicht immer nur an der Hardwareleistung liegen. Und auch wir werden Ähnliches sehen bei der Switch 2 wie bei der Switch 1. Weil die Entwickler auch einfach keinen Bock haben, ne? Und
ja, aber hier scheinen sie ja Bock gehabt zu haben, weil wir haben ja, also es war ja wirklich, da waren so viele da und die haben ja sich selber dahingestellt, haben ihre Spiele selber angekündigt und ob jetzt hier Hayslide dabei war, ob Capcom hatte jemanden dabei, der von Hades war dabei, oder von Yakuza, sie haben sich ja wirklich selber hingestellt und gesagt, hey, hier, wir haben unser Spiel auf die Switch 2 gebracht, guck mal.
Ja, also vom Portfolio her super. Also da kann man nicht meckern. Die grafische Qualität war im Durchschnitt auch sehr gut.
Im Durchschnitt ja, sehr gut, das finde ich, das trifft's gut, ja.
Ne?
Das war so cool, diese ganze Riege zu sehen.
Ja,
und dann zwischendurch kam er mitten im Block. Also erstmal, wo wir richtig lachen mussten, war, du hast es vorhin ja schon gesagt, bevor wir noch auf andere Deal kommen, mittendrin auf einmal völlig random kam so ein kleiner Überblick über die ganzen Spiele und auf einmal innerhalb von 4 Sekunden Hollow Knight Silksong. Weißt du, seit Jahren rufen alle, die ganze Community, Silksong, immer Silksong, und auf einmal so mittendrin auf einmal Hollow Knight Silksong. Wir alle, what? Einfach so abgefrühstückt von der Seite. 4 Sekunden mit Release-Start, also angeblich 2025. Richtig, richtig gut. Ich bin nicht auf jeden Fall, richtig cool. Aber wir haben ja dann auch noch etwas gesehen, womit ich gar nicht gerechnet habe. Und ich meine noch nicht den großen, dicken Banger, sondern mit Hyrule Warriors habe ich gar nicht gerechnet, ehrlicherweise. Aber ich hab Bock drauf. Also hier scheint es keine Parallelgeschichte zu sein, sondern wohl ein Prequel. Also die Geschichte, wo Zelda bei den Sonau landet. Spielerisch, ja, hätte ich tatsächlich Bock drauf. Ich hoffe, es läuft flüssig, aber ich hätte sehr Bock auf die Story-Fetzen tatsächlich. Tangiert dich Hyrule Warriors?
Nein.
Okay, ja, dann reden wir weiter über den nächsten großen Banger. Denn wir haben ja hier noch ein Erweiterungspaket gesehen für das Nintendo Switch Online-Programm. Und zwar haben wir endlich die GameCube-Spiele. Und da habe ich richtig Bock drauf, weil wir hier sehr gute Titel bekommen und bekommen werden, hoffentlich, auf die ich echt Bock habe, endlich mit der Community online zu spielen. Wir haben schon einen sehr, sehr coolen Titel hier gesehen. Und zwar vor allem das Mario Strikers, weil wir können jetzt endlich das gute Mario Strikers dann online gegen die anderen spielen. Ein paar gute Singleplayer-Titel wie Mario Sunshine, Wind Waker haben wir gesehen, Soul Calibur, F-Zero GX wurde natürlich gezeigt, war wichtig für mein Bingo, was ich dann jetzt auch online mit anderen spielen kann, wo ich richtig Bock drauf habe. Dann haben wir noch die Pokémon XD und Pokémon Colosseum haben wir noch gesehen. Was leider noch nicht dabei ist, aber das könnte ja noch kommen, sind Melee und Double Dash. Das sind ja zwei Spiele, auf die ich persönlich sehr schiele, weil ich echt Bock hätte, die zu spielen. Und da gibt es noch so viele so unglaublich viele gute Geheimtipps oder Titel im Singleplayer-Bereich, die man auf den GameCube bringen könnte. Hier könnte hier könnten echt geile Spiele für euch noch kommen. Ob sie die JRPGs bringen oder halt so Geheimtipps wie Lost Kingdom oder so. Der GameCube hat eine so unfassbar starke Spielebibliothek, die man dann jetzt hier, wenn sie denn genug Spiele davon bringen, durchaus genießen könnte. Ich bin gespannt, wie viele Spiele da so tatsächlich noch kommen werden.
Ja, ich bin mal gespannt, ob da irgendwann Eternal Darkness kommen wird.
Ja, sowas zum Beispiel, genau. Eternal Darkness, Geist oder so. Es gibt so viele geile Titel.
Ja, also es ist so ein Punkt, das Coole ist am GameCube, da ist der Schritt nicht mehr weit zur Wii.
Ja.
Und zur Wii U, weil der Prozessor genau das gleiche ist in allen drei Konsolen. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie man das umsetzen wird. Aber ich denke mal, Wii U-Spiele, gut, die haben wir jetzt sowieso alle schon bekommen.
Ja, ja eben. 60 Euro die Wii wäre halt nochmal interessant, ne?
Genau. Aber das ist dann halt auch nicht mehr so weit. Und das ist ganz cool, wie ich finde.
Ja.
Und da bin ich wirklich schon heiß drauf, was da alles noch kommen wird. Die Frage, die ich mir natürlich stelle, das ist das Einzige, wo Nintendos Preispolitik noch nicht gefasst hat, die neue jedenfalls. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn die Switch 1 dann irgendwann mal out of order ist, dann sagt man, jetzt wird's auch teurer. Mhm. Momentan kannst du es nicht machen, weil du halt das Expansion Pack Plus für die Switch 1 hast und für die Switch 2. Dann müsstest du ja nochmal auftrennen, sozusagen. Für Switch 2-Besitzer müsste es ja dann teurer werden, also müsstest du es neu vermarkten. Das wird jetzt erstmal nicht passieren. Das heißt, wir können froh sein, solange die Switch 1 noch lebt. Oder man macht den Preis allgemein höher, aber dann sagen die Switch 1-Besitzer ja auch wieder, ja, aber ich habe ja keinen Zugriff auf die GameCube-Games. Und da bin ich schon gespannt, ob sie das irgendwie lösen oder ob sie dann vielleicht doch noch sagen, naja, ihr könnt jetzt per Cloud GameCube-Games spielen oder so, um Gottes Willen. Wird noch spannend zu sehen sein, aber ansonsten fand ich das ein cooles Announcement.
Ja.
Auch wenn der GameCube jetzt nicht meine Favoritenkonsole ist, aber es
ist. Oh, warte mal ab. Die Spielebibliothek vom GameCube, die würde einige überraschen, wenn man da mal richtig rausballert, was der hat. Da lauern so viele Geheimtipps und so viele geile Titel. Gilt auf jeder Konsole, aber GameCube-Spielebibliothek wird immer noch unterschätzt, weil sie hat nicht die ultrakrasse Bandbreite, aber die Qualität der Titel ist insane. Also. Da könnte ich einige nennen. Werde ich auch ein Video zu machen.
Ja, ja, also Star Fox Adventures.
Ja.
Ne Resident Evil Remake, das ja halt nochmal so neu aufgelegt wurde.
Da gibt es so viele gute Titel, ja.
Ne, da muss man sich natürlich ein bisschen einigen. Dann wird es auch wieder Lizenzsachen geben, weil gerade der GameCube ist ja in einer Zeit mit vielen Lizenzen rausgekommen. Also da bin ich wirklich gespannt drauf. Da freue ich mich auch schon drauf. Das werden wir jetzt beim Switch 2 Release-Stream dann sicherlich auch alles mal durcheiern. Aber generell auch so andere Titel, ne? Borderlands 4 zum Beispiel kommt direkt drauf. Und das sah wirklich, also meines Erachtens nach, vielleicht dank auch des Cell-Shading-Looks, kein Stück schlechter aus als das, was wir bisher gesehen
haben. Da war ich mit am beeindruckendsten von. Das sah unfassbar gut aus.
Ne?
Borderlands 4 sah auch hier wieder insane gut aus, ja.
Ja, Civ 7 sehen wir hier gerade. Mhm. Sieht ein bisschen schwammiger aus, würde ich jetzt mal behaupten.
Auch aber es sein, ist auch
das ist aber auch eine komplexe Simulation, das darf man immer nicht vergessen.
Ja.
Hier wird halt sehr die CPU gefordert, weil hier jede Runde berechnet wird und so weiter und so fort. Ich denke mal, da werden die einfach einen guten Kompromiss gefunden haben.
Ja. Mit Mausfeature dann, ne?
Ja, ja, richtig. Und damit habe ich nicht gerechnet, dass die wirklich 1:1 einfach die Maus umsetzen.
Ja.
Ich dachte so, ach, das ist Nintendo, die machen da schon was draus, ne? Aber nein, sie haben da wirklich gesagt, okay, ihr könnt im Metroid hier das als Shooter verwenden mit der Maus. Oder aber ihr nehmt die Strategiespiele wie Civ und benutzt sie ganz normal mit der Maus, wie ihr es am PC auch machen würdet. Und dann kamen halt Leute und haben gesagt, ja, aber man kann auch an der Xbox auch eine Maus anschließen. Ich so, das ist aber nicht das Gleiche.
Mhm.
Weil du hast bei deiner Xbox nicht immer eine Maus dabei.
Ja.
So, und wenn du die dabei hast, dann können die Hersteller das auch eher darauf auslegen. Das könnte natürlich den anderen Konsolen auch helfen, weil die dann einfach die Portierung von der Switch übernehmen könnten. Also wir werden eine größere Verschmelzung sehen von PC- und Konsolenspielen. Also es wird immer weitergehen.
Ah, so toll. Point-and-Click-Adventures, Strategiespiele.
Ja.
Ein Genre, was auf der Switch lange gefehlt hat. Da können echt viele tolle Spiele jetzt noch folgen. Da bin ich, ja, geil.
Ja, Enter the Gungeon 2 haben wir auch eine Demo gesehen mit richtig vielen Partikeleffekten. Ja. Und vor allem, was die Rechenleistung der Switch nochmal beweist, diese kleinen Partikeleffekte, diese Gegenstände haben sich gegenseitig quasi abgestoßen. Also das ist eine riesen Rechenlast, die da liegt. Das unterschätzt man immer. Und das fand ich echt krass, wo ich sagte, wow. Also das hat mir Samp schon tausendmal erklärt. Der hat gesagt, wenn sich Objekte miteinander beeinflussen, dann ist das eine riesen Rechenlast. Und dass die Switch 2 das handeln kann, hat mich schon echt
beeindruckt. Vor allem, wenn man halt zurücküberlegt, was für Spiele man teilweise einfach in 10 FPS auf der Switch so spielen musste. Ich bin einfach so froh, dass wir doch diesen echt großen Sprung gegangen sind. Das ist einfach mega happy. Und wir haben noch zwei, Kirby Air Ride, Air Riders. Sah tatsächlich ganz süß aus, aber wir haben ja auch noch nicht viel davon gesehen. Aber hey, ein schönes, kleines, nettes Spiel, was wirklich toll aussah für die Switch. Aber wir haben ja tatsächlich, wir haben noch zwei echt dicke Banger, die mit denen wir beide nicht gerechnet haben. Und ich glaube, gerade der eine Titel, mit dem hat wirklich niemand gerechnet. Aber so richtig mal niemand. Wir haben eine Switch 2 exklusive, komplett neue IP von From Software gesehen, mit Hidetaka Miyazaki als Game Director. Und das Spiel sah insane aus. Wir sind immer noch verwirrt, was das ist. Ja, also ich bin so gespannt. In 2 Tagen bekommen wir dazu ja von Miyazaki ja einen Kommentar. Es ist wohl ein PvP-PvE-Abenteuer, wo super viele Dinge durcheinander geworfen sind. Ich habe Gebiete gesehen, die mich sehr stark an Elden Ring erinnern. Teilweise haben wir ein bisschen Dark Souls 3 gesehen, aber wir haben vor allem unglaublich viel Bloodborne gesehen. Und wir sind ja schon am Witzeln, dass irgendwie Sony nichts gesagt hat, ihr dürft kein Bloodborne machen. Sony hat die Rechte an Bloodborne, nicht From Software. Und jetzt haben sie gesagt, gut, dann machen wir halt etwas Ähnliches, ist auf der Switch. Also es sind so viele Bloodborne-Charaktere, Schauplätze, Assets dabei, dass es schwer ist zu sagen, es ist einfach nur ein neuer Titel. Außerdem, der Titel könnte darauf schließen, dass wir uns in der Dämmerung vor der Nacht der Jagd befinden, aus vielleicht Bloodborne. Es könnte ein verstecktes, geheimes Prequel sein, was halt den Zustand vor dem Zustand in Bloodborne erzählt. Andererseits ist es aber auch wiederum so wild durcheinander, weil man sehr viel Moderne gesehen hat und Dinge, die nicht so ganz zu Bloodborne passen. Aber erneut, wir haben hier Klerikerbestien gesehen, wir haben Janem gesehen, also Orte, die eindeutig aus Janem stammen. Wir haben Figuren gesehen, wir haben Cutscenes gesehen, wir haben Posen gesehen, wir haben, wie gesagt, Lady Maria ist hier rumgeritten. Es sind so also die Hälfte der Show war gefühlt Bloodborne. Und das ist so verwirrend. Weil wenn es ein neuer Titel ist und nichts damit zu tun hat, wie gesagt, wir haben die Kathedrale von Josefka gesehen, wir haben die Kathedrale von Lawrence gesehen, von Vikarin Amelia. Und halt noch nicht mal knapp, sondern wirklich sehr eindeutig. Und deshalb bin ich sehr verwirrt, was das jetzt genau ist. Und die Hälfte davon ist halt so sehr an Bloodborne angelehnt. Selbst hier, wo ich gerade den Lurch sehe, die ganzen, alles, was da unten stattfindet, das ist halt so übernommen. Hier die Kathedrale, das ist straight up aus Bloodborne genommen. Und das Spiel endet dann sogar mit einer super ikonischen Pose, die man eben lore-technisch mit Bloodborne verknüpft, wie die Person da einfach steht. Ich verstehe, es ist so in your face Bloodborne, dass wir halt sehr aufgeregt waren und nicht wussten, was wir da gerade sehen. Und ich bin immer noch verwirrt, aber einfach nur fasziniert, dass sie sich eine neue FromSoft IP auf die Switch exklusiv gehoben haben. Ist so ein unglaublich genialer Marketing-Move.
Es ist halt erstaunlich. Also alles, was du gerade gesagt hast, ich habe keinen Ton verstanden. Aber das Erste, was ich gesagt habe, wo dieser Trailer anfing, also erstmal mit der Hand, da war ich erstmal, na, was ist das? Ist das ein Castlevania oder so? Und dann der zweite Blick war so, warte mal, das war Bloodborne. Ja. Und ich dachte so, hä? Was ist hier los? Also, und jetzt bestätigst du das ja mal nochmal, dass es ja offensichtlich in demselben Universum. Und ich
denke, wir halt nicht, ne? Aber es ist so sehr Bloodborne, dass man nicht sagen kann, das ist nicht Bloodborne. Deshalb sind wir so verwirrt.
Ja, es ist halt auch erstaunlich, dass From Software diesen Deal noch abgeschlossen hat, weil Sony gerade mit Kadokawa Entertainment spricht, dass die ja teilweise einen großen Teil davon mitnehmen wollen. Ja. Also Sony verdient denn am Ende mit an einer exklusiven Nintendo Switch IP. das ist halt auch wieder so okay. Irgendwie.
Aber was ist dieses Spiel? Das hat mich so rausgerissen, ne? Also wir haben vorhin auch schon festgestellt, dieser ganze Tag ist so aufreibend und so wuschig. Ich werde wahrscheinlich mega gut schlafen, weil man einfach die ganze Zeit so aufgewühlt ist. Und dieser Trailer hat mich halt so hart aufgewühlt, weil ich null damit gerechnet habe. Und ich bin ein riesiger FromSoft- und Bloodborne-Fan. Und der hat mich halt so richtig rausgeworfen.
Alles das habe ich mir gar nicht mega gemerkt.
Geil, aber der hat mich halt so richtig abgefangen und das war so geil. Und ich, das war einfach krass.
Ja, und das war halt eine riesen Überraschung in dieser Präsentation. Also ja. Nintendo sorgt auf jeden Fall dafür, dass man genug Stuff bekommt. Und es ist so erstaunlich, weil Sony ja auch in den letzten Monaten immer mal wieder Andeutungen gemacht hat in Trailern, dass die Fans lange warten auf Bloodborne, bla 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 bla. Ich weiß noch, Nintendo Switch Pro, vor der PS5 Pro, es geht bald weiter, Nintendo Switch 2 Pro. Jedenfalls, und dann haut Nintendo den jetzt raus. Ich bin echt gespannt, was wir in den nächsten Monaten noch bemerken werden. Oder ob die jetzt wirklich das durchziehen oder ob es da noch irgendwelche Stress gibt. Vielleicht wusste Sony vorher auch noch nichts davon. Also es ist, also das ist wirklich der verwunderlichste Punkt, den ich in der ganzen, ich dachte, das kann doch nicht sein, das ist doch Bloodborne. Das ist doch Bloodborne.
Wir sind alle verwirrt, wirklich. Ich habe noch nicht geguckt, ob Vati irgendwas, aber der wird auch verwirrt sein. Wir sind alle verwirrt und ich bin so gespannt auf diese Information von Miyazaki, was das da genau ist. Ja. Alleine, warum diese letzte Pose? Also es gibt so viele Dinge, wo ich mir denke, das ist kein Zufall. Also da, wo am Ende die Hand hebt und die zur Seite, das ist eine so ikonische Pose und dann kommt Duskblatt, also die Dämmerungsblütler. Ich finde, das ist so. Ja, wir werden bald mehr davon wissen, aber ja, wie du schon sagtest, dann kam noch ein Rausschmeißer, wa?
Dann kam noch ein Rausschmeißer, ja. Und ich habe die Hände gefaltet und habe gesagt, das ist Super Mario Odyssey 2.
Haben wir alle straight up. Jeder, der es was anderes gedacht hat, lügt. Jeder hat gedacht, das ist Mario Odyssey 2.
Und es war nicht Mario Odyssey 2. Ist jetzt aber auch halb so schlimm, denn es ist tatsächlich ein neues 3D-Donkey Kong.
Ja.
Donkey Kong.
Bonanza.
Bonanza. Nicht Bananas.
Nicht Bonanza. Bonanza.
Nicht Bonanza, Bonanza. Genau. Es ist tatsächlich, also mit richtig schicker Grafik.
Ja.
Es sieht aber aus, als hätte man die Odyssey Engine genommen, die auf 180 aufgedreht und darauf dann das neue Donkey Kong programmiert.
Ja, ich habe vorhin auch einen Take von Domi gesehen. Ich habe das damals gar nicht richtig gecheckt. Also ich habe mich mega gefreut, vor allem aus einem Grund. Erstens, ich mag den neuen Donkey Kong. Aber vor allem, es ist doch hundertprozentig klar, dass wir jetzt demnächst, vielleicht sogar noch dieses Jahr, ein neues 3D-Mario bekommen werden. Und spätestens, also demnächst, ist doch klar. Und deshalb freue ich mich, dass das hier jetzt ein Donkey Kong ist, weil jetzt weiß ich, ich bekomme ein richtig cooles neues 3D-Donkey Kong und bald ein 3D-Mario. Das heißt, mehr geile Games. Deshalb, ich habe mich richtig gefreut, Donkey Kong zu sehen. Ich mag seine neue Optik. Ich mag diese ganze geile Mimik und Gestik, die er so bringt. Ich finde die dadurch richtig schön lebendig. Das Spiel sieht super fetzig und super spaßig aus und ich glaube, das wird ein tolles Spiel.
Ja.
Aber. Ja, sag du erst
mal. Ja, also ich weiß nicht, es gibt Level, die sehen aus wie ein Donkey Kong, wie ein Donkey Kong Country und dann gibt es den Rest.
Ja,
und
ja.
Es sieht einfach aus wie Mario Odyssey in dieser Lava-Candy-Welt die ganze Zeit, finde ich.
Ja, das stimmt schon. Das ist das, was Domi auch meinte. Er sagte, das ist halt sehr austauschbar. Man könnte Donkey Kong jetzt durch irgendwas anderes ersetzen und man würde anhand der Welten und so eigentlich so gut wie keinen Donkey Kong erkennen und das fehlt ihm sehr. Und er hat recht, das ist mir beim Schauen gar nicht richtig aufgefallen. Deshalb ist er da ja auch so ein bisschen enttäuscht von dem Ding, ein bisschen so untertrieben. Und ich kann das tatsächlich verstehen. Jetzt, wo ich noch so mal drüber schaue, so nebenbei, man könnte ihn tatsächlich austauschen und könnte sagen, das ist ein neues Croc oder so. Weil ja auch die Kremlins mal wieder nicht dabei sind. Und ich glaube, das wird ein tolles Spiel, aber ich kann verstehen, wenn einem dieser typische Donkey Kong Flair in dem Spiel ein bisschen fehlt. Ich verstehe es.
Ja. Es ist ein bisschen eigenartig, vor allem, wir sehen verschiedene Donkey Kongs. Ohne Scheiß. Wir sehen einen Donkey Kong, der eher aussieht wie Kiddy Kong.
Mhm.
Und dann sehen wir nochmal einen Donkey Kong, der eher aussieht wie der aus DKC. Und zwar ganz am Ende des Trailers. Es ist total eigenartig. Ich finde, der Donkey Kong, den sie hauptsächlich im Gameplay zeigen, sieht aus wie Kiddy Kong, bloß halt etwas erwachsener. So, und Kiddy Kong kann ich nicht leiden. Ja, ich mag Donkey Kong Country 3 nicht. Weil das, was man bei Kiddy Kong verkackt hat, finde ich jedenfalls, das ist so ein Punkt, der regt mich so auf bei DKC 3, weil du hast bei Rare Games die Idle-Animation ist, sobald du stehen bleibst.
Ah, ja, ja.
Und Kiddy Kong setzt sich jedes Mal hin.
Mhm.
Und das stört natürlich das Gameplay an sich nicht, aber den Flow stört das. Mhm. Und zwar wahnsinnig. Das macht mich schon wahnsinnig, denn finde ich ihn auch ultra nervig einfach. Und er hat zwar eine DK-Krawatte an, aber es gibt am Ende noch mal einen Ausschnitt, da fliegt Donkey Kong, Kiddy Kong, wer das auch immer ist, so ein bisschen einen Schacht runter. Und Donkey Kong in seinem alten Design, ohne Latzhose, nur mit der Krawatte, wird dann auf einmal von einem Stein erschlagen, der dann runterfällt.
Mit dem Release-Datum drauf, ne?
Genau. So, und jetzt bin ich verwirrt. Also vielleicht sehen wir mehr in der Präsentation.
Ja.
Das Ding ist auch einfach, die Frisur unterscheidet sich auch zwischen den beiden Affen, wenn man ganz genau hinschaut. Und ich finde es einfach ein bisschen komisch. Also das ist irgendwie, also wir haben noch lange nicht alles gesehen. Und Ich könnte mir auch vorstellen, dass das, was jetzt gezeigt wurde, einfach noch nicht das ist, was es am Ende sein wird.
Mir ist die Hose auch nicht aufgefallen. Bis du das mal, eben gesagt hast, ist mir nicht aufgefallen, dass er eine Latzhose anhat. Und stimmt, ja, jetzt ganz am Ende hat er sie nicht mehr an.
Und der da nicht. Und der sieht schon viel eher aus nach dem alten Donkey Kong.
Ja.
Verstehst du, wie ich meine? Also, ich glaube, die Story kennen wir noch nicht ganz. Aber ich war auch damals bei Donkey Kong Country 2 so enttäuscht, dass ich Donkey Kong nicht mehr spielen konnte, sondern dass ich mit Diddy Kong spielen musste. Und es ist, naja, ich bin noch unentschlossen, aber ich habe auch beim Mario-Film behauptet, es gibt zwei Marios, also Mir kann man da sowieso nicht glauben.
Freue mich auf jeden Fall drauf. Ich kann das verstehen mit dem Feeling. Ich freue mich einfach sehr, dass Donkey Kong wieder da ist und ich mag ihn in der Figur. Und ich glaube, es wird ein tolles Spiel. Mhm. Am gehyptesten war ich tatsächlich von Mario Kart, natürlich von dem komischen Bloodborne-Trailer, aber auch von dieser ganzen Aufmachung und ich finde einfach, dass diese Show, ich mache einfach mal als erstes so einen kleinen Recap, ich fand das generelle Feeling dieser Show unfassbar toll. Ich fand, es war man hatte richtig das Gefühl, dass wir nicht einfach nur einfach so eine kleine Switch Pro bekommen, das, was ich ja befürchtet habe. Und ja, auch wenn es jetzt keine super tollen neuen Features hat, die man sich gewünscht hatte, finde ich einfach, dass es hier einen ganz tollen, großen Schritt in die Zukunft gegangen ist. Die anderen Konsolen stark eingeholt hat. Ganz tolle Vibes, aber auch eben durch diese tolle Switch 2 Edition alte Titel mit in die neue Version mit hochholt. GameCube ist mit dabei, wir haben tolle Spiele gesehen, es sah einfach alles fantastisch aus und ich mag dieses Gefühl, dass wir mit der Switch 2 gehen, gerade einfach unglaublich gerne. Der Bildschirm habe ich mittlerweile meinen Frieden auf jeden Fall mitgemacht und ich fand, das war eine sehr, sehr schöne Show für mich. Ich bin da mit sehr positiven Gefühlen sehr happy rausgegangen. Ich wurde überrascht, ich wurde gehypt, ich habe viel bekommen, was ich sehen wollte. Ich habe eine schöne Konsole bekommen, die einen tollen Schritt in die Zukunft gegangen ist. Und ich bin da einfach im Nachhinein mit ganz tollen Gefühlen rausgegangen und dann hat sich natürlich im Nachhinein so ein bisschen reingestellt, okay, die lassen sich das dementsprechend aber auch ganz schön kosten. Und das war dann so, das war dann so heute mein Tag. Erst ganz viel Hype, ganz viel Gerede und dann der Preis und dann hat man sich das am Ende so eingespielt, okay, da müssen wir wahrscheinlich irgendwie mit leben, das wird sich schon irgendwie einbiegen, wir können nicht wirklich was dran ändern und ich freue mich sehr auf die Switch 2 mittlerweile, muss ich sagen.
Ja, ich auch, also keine Frage. Es gibt natürlich, wie gesagt, also wenn man das jetzt mal zusammenfassen muss, sind es die Preise der Akku, LCD-Screen anstatt OLED. Und dann hört es ja eigentlich auch schon fast auf. So,
und vielleicht diese komische IP, aber dann ja.
Ja, die habe ich schon wieder verdrängt. Da könnte ich mir vorstellen, da gibt es nochmal Updates. Vielleicht sehen wir auch mehr in den Treehouse-Events jetzt die nächsten zwei Tage, die werden ja auch noch kommen. Und ich, ja, ich bin halt, ja, es ist, ich, was, also am Ende will ich wirklich nochmal betonen, Nintendo hat so mit der Technik geflext. Ja. Und das ist ungewöhnlich für Nintendo. Weil die haben jetzt einfach gesagt, okay, wir haben jetzt den Glücksgriff gemacht mit der Switch 1. Wir haben die Ausschussware von Nvidia eingekauft. Und hatten damit einen richtigen Glücksgriff. Und jetzt haben sie gesagt, naja, jetzt können wir aber auch nochmal, ne? Wir können auch Technik.
Ja.
Hallo, wir sind noch nicht vergessen. Und das wird noch sehr spannend zu sehen sein. Vor allem, auf was ich mich wieder am meisten freue, ist, wenn die Konsole in 2-3 Jahren dann an den Punkt kommt, wo wir dann wirklich ein neues Zelda dafür sehen werden.
Ja,
Alter.
Ja,
das wird so geil.
Ich sag mal so, die Zeit ist reif für ein richtig düsteres, realistisch aussehendes, brutales Zelda.
Mhm.
Die Zeit aber ist reif.
Nicht von Nintendo kommen.
Ja, das muss doch nicht es muss nicht Bloodborne brutal sein. Aber stellt euch jetzt mal ein richtig geiles Twilight Princess vor. Oder ein Ocarina of Time Remake, aber jetzt halt auch, jetzt umarmen sie die düstere Art von Ocarina of Time und dann aber ein richtig fett und geil. Da geht aber komplett die Hose auf, ich sag dir. Oder ein Link to the Past 3D Remake. Das Spiel ist düsterer, als man so denkt. Oder einfach das nächste Zelda und so einer richtig geilen Grafik. Ich bin da, Alter.
Ja, es wäre halt eine schöne Sache, sag ich mal. Aber Twilight Princess brauche ich nicht nochmal. Also denn sollen sie. Also TOTK war ja schon düsterer, fand ich, als BOTW zum Beispiel. Und ich finde, wenn sie das nochmal ein bisschen ausfeilen, wenn sie da nochmal was Schönes machen, vielleicht auf der Unreal Engine 5 oder so, nicht den typischen Stil, den wir schon tausendmal auf YouTube gesehen haben, yeah, sondern wirklich von Nintendo designed.
Nein, nicht und diesen so Unreal Engine Kram, das ist.
Ne? Dann wird's, glaube ich, sehr, sehr geil. Also, also spätestens, wenn wir in 2-3 Jahren, wenn wir jetzt so Spiele haben, die noch 2-3 Jahre weiterentwickelt wurden, gut, dann werden wir richtig krasse Games auf einer Nintendo Switch 2 sehen.
Pokémon Gen 10 zum Beispiel, das wird auch krass.
Wollen wir noch mal über ZA reden?
Nee, komm.
Wir haben das im negativen Teil vergessen.
Ja, was wollen wir denn da jetzt erwähnen? Wir haben so oft drüber gesprochen. Lass es skippen, oder? Wir müssen nicht über Pokémon. Nicht bei dieser Show. Lass Pokémon jetzt nicht den Raum wieder, den es auch nicht verdient hat. Es hat es einfach nicht verdient. Nach all dem, was wir hier gesehen haben, alles wird hübsch, alles wird toll, alles wird neu. Die ganzen Spiele bekommen eine Switch 2 Edition. Auf einmal alle Spiele gehen den nächsten Sprung in die nächste Generation und alles wird auf einmal schön und toll und Nintendo macht diesen riesigen Sprung und Pokémon macht das. Ganz im Ernst, dann müssen wir auch nicht weiter darüber sprechen. Es ist eindeutig.
Es ist einfach neue Raucheffekte bei Mario Jamboree, neue Effekte bei allen Spielen, die sie überarbeitet haben. Und dann sagt sich Game Freak, ey, wir haben hier noch Regler, die drehen wir mal auf rechts.
Wild Zone. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe ja bei der Indirect, ich kam ja aus dem Lachen nicht mehr raus, als sie mir diese Wild Zones gezeigt haben, ne? Ich musste so lachen, diese Pfütze. Da war so eine kleine Pfütze und dann gehen sie in diese Wild Zone. Wir sehen 80% der Wild Zone. Wir sehen ein Knospi. Wir sehen ein Pokémon. Ich konnte nicht mehr von lachen. Dann diese andere Wild Zone, dieser Platz und alle Figuren im Hintergrund stehen einfach still, weil sie sich nicht trauen, sich zu bewegen, weil die Switch sonst einbricht. Es ist so witzig. Es ist so peinlich, dass es einfach nur noch zum Lachen ist. Die Wildzones haben mich komplett gekillt, ne? Und ich kann mich immer wieder drüber beäumeln, ey.
Ja, das ist vor allem das Szenario dann auch noch in die Stadt zu verlegen.
Wildzones! Dieser Dame! Und dann lese mir diese Pfütze!
Vor allem das Szenario in die Stadt zu verlegen, wo du dann eher siehst, oh, guck mal, wir haben hier ein Büschel Gras gemacht, das ist jetzt die Wildzone.
Das ist die Wildzone, und
dann denkst du so, okay, gut. Weiß ich nicht. Aber ich bin gespannt. Nein, bin ich eigentlich nicht. Lassen wir das sein.
Ja, ja.
Leute, Das war unser Recap zur Switch 2. Für alle Leute, die Nintendo Switch Online-Mitglied, Alter, ich bin zu lange wach heute. Ich meinte natürlich Premium-Mitglied auf Steady oder Patreon sind. Die bekommen den Podcast hier direkt nach der Aufnahme. Das ist bereits am Donnerstag. Alle anderen bekommen den ganz normal am Sonntag. Wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut gerne mal auf steadyhq.com/nerdpodcast vorbei oder auf patreon.com/nerdpodcast. Wenn ihr noch kein Mitglied seid und euch unsicher seid, dann könnt ihr jeweils auf beiden Plattformen einen Probezeitraum abschließen und euch dann in aller Ruhe entscheiden. Und wir haben natürlich noch ein paar Mitglieder und zählen wir. Tim, mach du das.
Also stellvertretend für all die lieben Menschen, die uns hier unterstützen, die uns hier supporten, Steady oder Patreon. Natürlich ganz, ganz lieben Dank an alle, dass ihr uns unterstützt, dass wir das hier so wunderschön machen können. Und stellvertretend für alle die haben wir hier noch die, die uns mit 10 Euro oder mehr oder 12 Euro dementsprechend dann unterstützen. Und da haben wir, ich fange einfach mal an, ne? Da haben wir den Robin396, den Mike Hogenkamp, den David Mechler, Christian Chicho, Sehr Yoga L, Michael Bormann, den Nightbird, Miam, 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 JD1988, Ape Fiction, Sashi 1987, Quilek, Patrick Kaiser, Rocco Extreme, Kanu, Dragon Rider Loki, Pascal Marius Wagner und der BJK, der geupgradet hat. Dann haben wir noch bei 15 Euro Weintraubenmann Pitchen, den Janis Lust und unseren 25 Euro Unterstützer, den Axel. Noch einmal ganz, ganz lieben Dank für euren Support, stellvertretend für all die lieben Menschen, die uns unterstützen.
Ja, vielen lieben Dank auch nochmal von mir, dass ihr dieses Projekt hier ermöglicht. Wir haben ja jetzt eine Entscheidung getroffen, auch nochmal als Recap für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Das Format kurz, aber gut, wird es nicht mehr im Premium-Feed geben. Das haben Chris und Matthias jetzt neu aufgezogen und das ist schon als erste Folge Herzteile im freien Feed verfügbar. Das hat einfach eine organisatorische Entscheidung. Wir haben Umfragen gemacht, welche Formate am wenigsten gehört werden. Und da war das Format ganz weit hinten. Und deswegen haben wir gesagt, nee, es kann nicht sein. Also es kann nicht an den Castern liegen. Und ich finde das Format eigentlich auch cool, dass wir Spiele vorstellen, wo man vielleicht mal keine Ahnung hat, was man gerade zocken will oder sonst was. Oder einfach mal sagt, ey, ich brauche mal eine neue Inspiration. Und die beiden machen das halt auch noch super unterhaltsam. Deswegen ist dieses Format jetzt frei verfügbar und auch das bekommen natürlich alle freien Mitglieder. Also schaut da auf jeden Fall unbedingt mal rein. Und das hat auch schon viel Lob bekommen jetzt, die erste freie Folge. Haben wir schon gesehen und das finde ich eigentlich ganz cool. Tatsächlich auch von einem Premium-Mitglied, der dann wahrscheinlich auch jetzt gesagt hat, ja, coole Sache, dass die beiden dann auch weitermachen können. Und wir sind ganz zufrieden mit dem Relaunch und ich hoffe, ihr auch. Ja, das war es eigentlich dann auch schon von meiner Seite aus.
Vielleicht ganz am Ende nur noch eine kleine Prognose. Switch 2 in 5 Jahren, wie viele Millionen Verkäufe? Jetzt einfach so aus dem Bauch.
Also.
Ich sag 60.
In 5 Jahren 60 Millionen?
Ja.
Boah, ich bin jetzt hier wieder der alte Opa, der wieder so pessimistisch ist, aber ich glaube nicht, dass sie an die Switch 1 rankommen wird.
Nee, ich glaube, die bremst das auch ein bisschen aus. Aber 60, 70, glaube ich. Was sagst du?
Ich würde behaupten, so an die 50.
Okay,
an die
du 50 gehst runter, daran. Okay.
Wir haben einen großen Hype am Anfang. Die Early Adapter werden natürlich wieder kaufen, wie immer bei Nintendo. Also wir.
Ja.
Und dann wird es sich über den Preis entscheiden. Und wir haben ja schon gesehen bei Nintendo, wenn der Preis zu hoch ist, dann kann Nintendo auch ganz schnell reagieren. Siehe Nintendo 64 und 3DS.
Ich hatte kurz gesagt. Also wir sehen uns dann im April 2030 wieder und gucken mal, wer da das bessere Gespür hatte. Ich wollte das gar nicht groß in die Länge ziehen, nur noch ein kleines Schmankerl am Ende haben.
Ja, also ich sage, sie wird nicht so ein Verkaufserfolg werden, trotz cooler Software, weil sie zu teuer ist.
Okay, ja, kann natürlich gut sein. Ja. Alles klar. Dann vielen Dank für den Podcast, für das nette Gespräch heute am Tag der Direct. Nochmal zum Abschluss. Ich würde sagen, geh schlafen.
Nee, ich mache jetzt noch die News-Skripte weiter, Tim. Ich sitze doch hier bis 3.
Okay, ja. Ja, dann rende ich das Ding raus und dann kann ich es dir auch direkt schicken. Dann hast du den Podcast nachher da.
So machen wir das. Alles klar. Danke dir.
Alles klar. Macht's gut, ihr Zuhörer. Ciao, ciao.